Pot mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was-Lustiger Hartmann.
Okay. Aber jetzt, ich muss leider das auch nochmal, weil es so besonders ist,
ja.
Und so liebevoll aussieht.
Und damit herzlich willkommen zu Pot mit Ei, einer weiteren Folge hier aus dem schmutzigen Wedding. Wir sind zurück aus Hamburg und irgendwie bin ich direkt von Hamburg auf so ein Amazon-Event gelandet. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das geschafft habe. Mein heutiger Gast, die YouTube-Zuschauer und ZuschauerInnen, die werden ihn schon sehen. Wir sind schon seit, ich würde sagen, 20 Minuten zusammen und er ist ein höchst sympathischer Mensch. Aber ich nehme euch erstmal mit. Ich habe gestern wahrscheinlich über die Stories gesehen. Ich bin da auf so ein Event gelandet. Ich weiß auch gar nicht, warum und wieso ich da war. Die haben mir sogar ein Hotel gebucht und auch so einen Gutschein gegeben für 100 Euro. Fahr mit Uber, wohin du willst. Es waren Creator aus ganz Europa da. Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland. Naja, und ihr könnt es euch ja noch denken, woher noch alles. Den einzigen, den ich immer kannte, war Jimmy Fragrance. Und ich habe Jennifer versprochen, dass ich einmal in meinem Leben an Jeremy riechen werde. Und ja, die es aus der letzten Folge gehört haben, ich habe auch schon an Tom Kaulitz gerochen. Und ich weiß nicht, ob das ein Kink ist oder nicht. Ich muss mich da noch ein bisschen selber entdecken. Aber ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr merkt, dass ich an irgendwem rieche. Lasst es einfach geschehen. Ich muss mich da selber finden. Ich weiß es wirklich nicht, warum ich an Menschen rieche. Aber an Jeremy Fragrance muss man mal gerochen haben. Es war wirklich eine 11 von 10. Er riecht wirklich gut. Also man kann halten von ihm, was man will. Aber
natürlich?
Natürlich. Naja, nee, der ist schon eingedieselt.
Okay.
Ne? Aber angenehm eingedieselt. Weil der sprüht ja manchmal so viel. Du kennst ihn, oder?
Also den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich habe jetzt keine persönliche Vorstellung von Bildern.
Oder weiß strahlend, blonde Haare, der Parfüm-Influencer. Und
der heißt Jeremy Fragrance.
Naja, ich glaube, der heißt eigentlich Daniel Hetschke Hotsch, irgendwie sowas, und ist aus Oldenburg, polnische Wurzeln, und hat sich dann aber dieses alter Ego Jimmy Fragrance gegeben, den er aber auch nicht mehr ablegt. Also der lebt absolut. Aber auf jeden Fall, klar, manche halten ihn so ein bisschen für ein Psycho, aber andere wieder für genial. Das konnte ich jetzt nicht raushören. Ich weiß nur, dass ich die Taschen voll gepackt und ist dann irgendwann wieder gegangen.
Parfüm hat er sich.
Nee, da gab's so Essen und Home-Artikel und Schuhe for free. Die haben mit Zeug um sich geworfen, das war ganz unangenehm. Und ich weiß, ich bin dann irgendwann auch gegangen. Und wenn die was von mir wollen, dann sage ich, ich hatte einen allergischen Schock oder sowas, ich weiß es nicht. Ansonsten, bevor ich jetzt zu meinem Gast komme, wir haben diese Woche die erste Patreon-Food-Tour. Das heißt, ab einem gewissen Level Patreon biete ich persönliche Foodtouren einmal durch Berlin an, damit ihr auch mal so ein bisschen mitkommen könnt, worüber wir immer hier so erzählen, worüber wir berichten, dass ihr das mal hautnah erleben könnt. Von allen Patreons kommt, ist Trommelwirbel, einer. Ein einziger Patreon hat gesagt, er ist dabei von allen. Ich glaube, insgesamt sind es so um die 270 Patreons und davon werden 15 oder so in der Lage dabei zu sein, aber es ist halt auch Berlin, nicht alle leben in Berlin und ich hatte wirklich schöne Sachen geplant, also eine schöne wir machen die Foodtour trotzdem, ne, zu zweit, aber hab gesagt, bring noch jemanden mit, ich bring auch noch jemanden mit und es sind Creator eingeplant, es sind bekannte Gesichter hier aus dem Podcast oder auch aus meiner Küche eingeplant, Berliner Foodblogger, Restaurantbesitzer, Sommeliers und das wird eine wunderbare Tour und vielleicht mache ich einfach mal das Angebot, dass man sich da einfach so dazu buchen kann oder so, dann könnt ihr mal schreiben, wenn das für euch interessant ist und dann können wir mal eine richtig schöne Foodtour durch Berlin machen und das war jetzt aber auch wirklich genug von mir, denn mein heutiger Gast und da muss ich meine Unterlagen nochmal ganz kurz hervorholen, denn mein heutiger Gast hat eine etwas längere Vita. Ich kenne ihn seit, ich glaube, das erste Mal habe ich ihn gesehen vor 10 Jahren, das habe ich ihm gerade erzählt, mit dem Satz, das können wir alles gar nicht mitnehmen. Also ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Müssen wir nur einen Freund holen, der das Ganze hier abholt. Er ist Familienvater, er ist Unternehmer, Klimaaktivist, er ist Autor und man kennt ihn mittlerweile aus zahlreichen Interviews und SternTV hatte ich auch mal begleitet, wenn ich das richtig...
Zweimal.
Ich habe mich da jetzt in letzter Zeit ein bisschen durchgeklickt, auch nochmal, um es mal zu refreshen, aber ich habe ihn auch recht zufällig vor 2 Tagen in einem Reality-Format gesehen. Nein, es war nicht Love Island, es war bei den Ochsenknechts. Dazu später hoffentlich noch mal ein bisschen mehr. Und hier vor mir sitzt der Mitbegründer des Berliner Startups Surplus, Raphael Fellmer. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Raphael. Du hast die Sonne mitgebracht, auf die ich so lange gewartet habe. Es ist so schön, dass du hier bist. Hallöchen.
Vielen Dank dir, Tim. Ich bin auch super glücklich, dass die Sonne uns allen jetzt in Berlin noch mehr Lächeln auf die Lippen zaubert. Traumhaft. Und das sieht, muss ich wirklich sagen, das angenehmste Setting, was ich je hatte, beim Podcast, wirklich, hast du voll schön gemacht. Und also in dieser tollen Küche, aber auch mit so einem Lächeln. Ich habe schon reingebissen hier in das Brot ohne Ei, weil ich mich ja vegan ernähre, aber das ist ja alles vegan, was du hier gezaubert hast. Und es sieht so einladend aus und ich freue mich krass auf die Zeit mit dir. Und schön, dass ihr auch eingeschaltet habt.
Auch ein Danke von mir. Also Raphael, ich muss sagen, Raphael, ich habe jetzt ein bisschen was geschaut und du hast eine Aura von Freundlichkeit, die ist nicht zu unterschätzen, egal in welchem Format du warst, du bist immer sachlich, du hast ja auch ein Anliegen mit dem, was du machst, du grinst immer über beide Ohren, egal was da passiert. Ich weiß nicht, ob das immer so dein Ding ist, aber ich habe noch nichts gesehen. Du warst ja sogar, das hat mich sehr interessiert, du warst mit Marc Gebauer unterwegs. Mhm. Quasi der Inbegriff des Luxus. Kanntest du ihn vorher?
Nee. Gar nicht. Und Rolex nicht so mein Ding.
Rolex und alle anderen, wie auch immer sie heißen, Marken. Und auch da immer sachlich cool, komplett andere, aber er ist auch netter, glaube ich.
Super, ja? Voll sympathisch. Also wir haben auch gleich geklickt und wir haben beide eine Shopify-App für unseren Store. Also wir haben beide einen Online-Shop. Er verkauft halt gerettete Uhren und neue Uhren. Und ich verkaufe Geräte auf jeden Fall. Also ich glaube auch, also ich bin jetzt nicht der Rolex, ich bin überhaupt gar kein Uhrentyp. Aber ich finde es schon sehr spannend, das ist wirklich eine nachhaltige Branche. Also das heißt, diese Uhren, die da auf diesem sehr hohen Euro-Niveau hergestellt werden, die halten auch ein bisschen länger und die haben eine Wertigkeit, die sich auch über, im besten Fall auch Generationen trägt. Und das ist schon, also ohne Batterie funktionieren die, ich war total geflasht. Also ich wusste das gar nicht, dass die so krass perfektioniert worden sind in den letzten 100 Jahren, die Uhren, dass die auch so lange halten können. Und die kannst du auch zurückgeben oder weiterverkaufen, weil die, selbst wenn sie ein bisschen Kratzer haben, funktioniert das Uhrwerk immer noch perfekt.
Das muss man denen lassen. Aber sag doch mal ganz kurz, ich bin mir sicher, also viele haben dich schon mal gesehen. Können wir jetzt vielleicht mit dem Namen direkt nichts anfangen oder haben vielleicht von der Sache, die du machst, mal was gehört? Raphael, was machst du gerade? Wofür könnte man dich kennen? Woher könnte man dich kennen?
Also ich habe auf jeden Fall mal 5,5 Jahre im Geldstreik gelebt, kein Geld angenommen, kein Geld ausgegeben, um Bewusstsein zu schaffen für 50% der Lebensmittel, die leider verschwendet werden in Deutschland und Europa. Weltweit sind es 10% aller globalen Treibhausgase, die durch den Menschen verursacht werden.
Dadurch, dass Lebensmittel weggeschmissen werden und nicht genutzt werden und wieder neu angebaut werden müssen oder neu erschaffen werden müssen.
Genau, beziehungsweise angebaut und die Treibhausgase sind einfach in die Luft geblasen worden für nichts. Ja. Also quasi umsonst. Also wir haben ja, wenn man das jetzt mal so sich anschaut, wie so ein Schlauch. Und dieser Schlauch sind jetzt die Lebensmittel. Es fängt an bei den Landwirten. Das heißt, die Landwirte produzieren zum Beispiel Obst und Gemüse, bauen das an. Und zwischen 10% und 50% wird erstmal gar nicht geerntet. Warum? Zu groß, zu klein, Überproduktion, Schalenfehler etc. Weil sie schon wissen, hey, das kauft mir kein Supermarkt, kein Großhändler ab. Da fängt schon mal an bei dem Schlauch. Und dann geht es entlang der Wertschöpfungskette immer weiter. Produzenten, Großhändler verschwenden auch was. Das ist wie so Toastbrot. Da wird auch was abgeschnitten und nicht alles wird wiederverarbeitet. Also das heißt, Verschwendung gibt es einfach entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und dann kommt es irgendwann zum Supermarkt, der verschwendet auch nochmal was, aber die Zahlen sind relativ gering, so zwischen 3% und 7%.
Ach, beim Supermarkt ist es gering?
Ja.
Weil genau daher kenne ich dich ja. Also du hast ja, also vielleicht das Thema Containern. Mhm. Hast du das erfunden?
Nee, also sag mal, Lebensmittelverschwendung gibt es eigentlich, seitdem wir mehr Geld haben, als wir vielleicht brauchen.
Aber dass man aktivistisch dagegen vorgeht und abends oder nachts bei Supermärkten einbricht, mehr oder weniger, und sieht, ich hab noch, also es war glaube ich kurz nach dem Meiersgeschäft, und man sieht Bilder, wie du, also wirklich Tonnen, also wortwörtlich Tonnen, voll mit unberührten Lebkuchen, unberührten Dominostein und alles, was Süßigkeiten aus Weihnachtsmarkt sind, einfach rausziehst und sagst, das ist haltbar bis in 7 Monaten und danach kannst du ja immer noch essen, ne?
Ja.
Und das war so ein Bild, was sich eingebrannt hat bei mir und wo ich halt dein Gesicht dazu so ein bisschen sehe. Das ist natürlich auch schon 10 Jahre her.
Ja.
Aber hast du damit angefangen damals?
Also es gab Menschen, die haben schon vor mir containert.
Ja.
Und zum Glück, weil das Thema Lebensmittelverschwendung ist mit der Hälfte der Lebensmittel, die wir in Deutschland wegschmeißen, eben sehr groß.
Ja.
Die Hälfte davon schmeißen wir zu Hause weg. Mhm. Aber es gibt eben auch einen gewissen Teil, der bei den Supermärkten verschwendet wird oder Bäckereien.
Ja.
Und das machen Leute schon sehr lange, dass das jetzt so einen Aktivismus bekommen hat, dass man es quasi auch aus Protest macht. Also nicht nur zu sagen, hey, da spare ich Geld und finde es irgendwie spannend, aber zu sagen, ich tue das, um Aufmerksamkeit zu erregen, was jetzt ja auch passiert ist in den letzten Jahren, dass die Leute sich dann auch angezeigt haben, weil das eben illegal ist, Hausfriedensbruch ist, ja. Diebstahl, auch wenn es 0 Euro Wert hat, weil es ja schon in der Tonne liegt. Aber es ist immer noch verboten in Deutschland und wird, glaube ich, auch so bleiben.
Mhm.
Das habe ich nie erfunden, aber ich habe das Lebensmittel retten, den Begriff habe ich auf jeden Fall geprägt, also auch positiv. Container und Mülltauchen klingt ja auch manchmal so ein bisschen schäbig. Und ich habe es Lebensmittel retten genannt, ob ich es aus der Tonne hole oder dann, was ich mit Foodsharing in diesen 5,5 Jahren Geldstreik eben aufgebaut habe, ehrenamtlich, bevor es überhaupt in die Tonne wandert, die Lebensmittel zu retten, die Tafeln im Kleinen zu ergänzen und was ich jetzt seit 2017 mache mit Surplus, die Lebensmittel zu retten, wo die Tafeln gar nicht hingehen, nämlich bei Produzenten, Großhändlern, Logistikern, wo es eben um palettenweise Ware geht, die nicht mehr normal verkauft werden kann, die wir dann abkaufen und wieder in den Kreislauf bringen und damit in diesem Bild von dem Wasserschlauch ein Loch stopfen, wo es dann nicht mehr raustropft, sondern wir haben dieses Wasser, diese Lebensmittel, Mittel zum Leben aufgefangen und haben denen dann durch unseren Online-Shop eine zweite Chance gegeben, dass sie im Magen landen, wofür sie ja auch ursprünglich produziert worden sind.
Sprich, du hast da aus dem Illegalen nicht nur was Legales gemacht, sondern hast es auch noch kommerzialisiert.
Genau, erst habe ich es in diesen 5,5 Jahren, wo ich kein Geld angenommen habe, habe auch ein Buch geschrieben, Glücklich ohne Geld,
ja.
Hieß, ich wollte es eigentlich Bewusstsein nennen, aber der Verlag meinte, hey, das verkauft sich nicht gut und lass mal lieber so provokante These stellen, Glücklich ohne Geld. Ich war glücklich ohne Geld, bin jetzt glücklich mit Schulden und alles. Ich glaube, Geld sollte nicht so viel Wert beigemessen werden, sondern wir sollten vielleicht lieber mehr aus dem Herzen heraus das tun, wovon wir überzeugt sind. Und das mit dem Geld, das fügt sich dann schon nicht immer so, aber ich glaube, wenn man wirklich mit dem ganzen Herzen etwas tut, am besten noch für Tiere, für die Umwelt, für Menschen, dass sich das irgendwie alles fügt. Und
lass uns mal bitte, du bist ja auch hier aus Berlin.
Ja.
Jetzt will ich mal wissen, wie man dazu kommt, dass man sagt, ich will kein Geld bekommen, ich will kein Geld ausgeben. Du bist hier in Berlin aufgewachsen, geboren, hast dann Abitur gemacht oder hast dann studiert und kommst du aus einem reichen Elternhaus, kommst du aus einem armen Elternhaus, was ist da los?
Ja, also erstmal sind wir, glaube ich, alle relativ reich, also reich ist auch immer eine Frage, wie man es misst. Wir verdienen hier in Deutschland, glaube ich, gerade 55.000 Euro pro Jahr im Schnitt. Burundi $280 als ärmstes Land der Welt.
Mhm.
Das heißt, erstmal sind wir per se eigentlich alle relativ reich und wohlhabend. Ich hatte auch in meiner Kindheit immer genügend zu essen, hatte das Privileg, dass wir hier auch in Deutschland eine starke Unterstützung haben von privaten Schulen. Das heißt, ich konnte auf die Waldorfschule gehen. Meine Eltern konnten sich das nicht immer leisten, aber da gibt's einen Solidarbeitrag.
Ja.
Das heißt, wenn man kein Geld hat, dann muss man auch nichts zahlen oder fast nichts zahlen. Und das tat mir gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich mehrmals sitzen geblieben und keine Ahnung, ob ich das Abi irgendwann geschafft hätte. Aber das ging in der Waldorfschule, dass ich da 13 Jahre ohne Sitzenbleiben durchkam, weil ich war schlecht in der Schule. Und habe damals aber schon in meiner Kindheit ja auch mich gegen Verschwendung für Nachhaltigkeit eingesetzt in der Schule, sodass die Kinder, Schülerinnen selber putzen müssen und wir die Putzkräfte entlasten, aber auch so eine Eigenverantwortung bei den Schülerinnen fördern, dass die sagen, hey, das ist mein Klassenraum, um den kümmern wir uns und nicht irgendwie eine externe Putzkraft, die dann unseren Dreck wegräumt. Dadurch konnte die Schule Millionen einsparen. Ich habe mich aber auch schon drum gekümmert, dass die Mülltrennung stattfindet und die Fenster zu sind, die Heizung ausgedreht
ist. Aber hast du so nicht verhindert, dass jemand einen Job hat, nämlich dass man da nachmittags putzen darf?
Das kann man natürlich auch so sehen. Auf jeden Fall haben wir da Menschen quasi eine Jobmöglichkeit genommen. Ich glaube aber, dass es genügend Möglichkeiten gibt, in dem Bereich trotzdem Arbeit zu finden. Und dass es eher mir noch wichtiger ist, die Menschen zu empowern, erstmal Eigenverantwortung einfach für ihr Handeln zu übernehmen. Und dazu gehört auch, dass 30 Schüler und Schülerinnen in der Klasse ihre Klasse nicht wie so ein Saustall einfach behandeln, sondern den respektvoll behandeln und in der Klasse auch die Mülltrennung eben machen, das Fenster zu machen, wenn man dann den Raum verlässt, gerade im Winter, dass da nicht unnötig das abkühlt oder Heizluft im besten Fall noch
rausgeht. Wie empfanden das die Mitschüler und MitschülerInnen, dass du dich da eingesetzt ja. hast, dass die doch bitte selber alles aufräumen sollen und selber die Fenster auf und zu machen? Ich glaube, ich kenne ähnliche Sachen an der Gesamtschule, an der ich war, und das war nicht immer die beliebtesten Schüler.
Ja, ich war auch nicht immer der beliebteste Schüler, aber du hast ja gefragt wegen dem Geld, und meine Eltern hatten nicht so viel Geld.
Ja.
Und es gab aber auch Klassenfahrten, die wir bezahlen mussten als Familien.
Ja.
Und da ich wusste, meine Eltern können das gar nicht ganz zahlen, jetzt zahlen dann die anderen Eltern quasi einen Solidarbeitrag für mich, habe ich gesagt, hey, ich organisiere Geld, damit ich quasi einen Beitrag für die Klassenkasse erwirtschafte.
Okay.
Ich war dann der, der dann einmal die Woche rumgegangen ist, alle Klassen an der Oberstufe kontrolliert habe, nach dem Fünf-Punkte-System. Mülltrennung, Fenster, Tafel, Boden.
Wo hast du denn das Fünf-Punkte-System her? Hast du es selber aufgestellt?
Ich habe mir selber eine Liste gemacht und bin dann ich war der Controlletti,
ja.
Und habe unsere eigene Klasse aber so gut geputzt, dass wir 750 Euro bekommen haben. Das habe ich mit dem Direktor dann, also
ja.
Geschäftsführer ist es an der Waldorfschule, ja, abgeklärt. Ja. Weil
der heißt wirklich Geschäftsführer an der Waldorfschule?
Das ist ein Verein, und da gibt's einen Geschäftsführer dann, also.
Wie spricht man die, ist nicht der Herr Direktor, ist dann?
Nee, Direktor gibt,
ist ein Chef.
Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Ist immer noch der gleiche. Herr Ohlendorf heißt er. Also, der hat wegen mir schon Millionen eingespart jetzt, und die konnte dann hoffentlich für sinnvollere Dinge ausgeben. Und meine Idee war zu sagen, hey, wenn wir so ein Punktesystem machen, dann gehen zum einen die Heizkosten runter.
Ja.
Wir verschwenden weniger Ressourcen, weil sie getrennt werden und im besten Fall noch recycelt werden. Und wir als Controlletti-Klasse bekommen 750 Euro pro Jahr extra für diesen Dienst, den wir machen. Die beste Klasse, die nach dem Ranking dann nach einem Jahr rausbekommt, kriegt 500 Euro, die zweitbeste 300 und die dritte irgendwie 150 oder so. Und so konnte ich dann durch mein Wirken da unserer Klassenkasse Geld zuführen, was dann dazu geführt hat, dass ich mich nicht so schlecht gefühlt habe, dass ich jetzt mit einem armen Elternhaus, das eben nicht die Klassenfahrt zahlen kann, jetzt die anderen Eltern ausnutze, die halt irgendwie Geld haben.
Also, dass das Ganze richtig ist, muss man als erwachsener Mensch ja einfach mit einem ersten Satz hören, dass es absolut richtig war, was du getan hast oder ist, was du tust. Aber als Kind.
Ja, also meine Tochter ist jetzt an der Waldorfschule, und sie hat gesagt, Papi, sag das bitte niemals irgendjemand, dass du der bist, verantwortlich, dass wir jetzt unsere Klasse selber putzen
ist
müssen.
Ist sie in der gleichen Schule?
Die ist in der gleichen Schule, fünfte Klasse, und finde es nicht so toll, dass sie jetzt die Klasse putzen muss.
Woher hast du das? Weil ich denke mal, dass das hat ein Kind ja nicht von sich. Das kommt ja irgendwo her. Und ich denke, dass du das ja auch deiner Tochter eigentlich vorlebst. Du hast zwei Kinder, nicht wahr?
Ja.
Und dass du es ihr vorgelebt hast. Und eigentlich, woher kommt es bei dir?
Also ich, schon in der Schulzeit habe ich, so erstmal sechste, siebte Klasse, habe ich mitbekommen, dass Menschen gibt, die hungern auf der Erde.
Mhm.
War mir vorher nicht bewusst. Meine Eltern haben es mir vielleicht auch so ein bisschen ausgespart, die Information. Und seitdem ich das wusste, war ich eigentlich ein bisschen sehr erschüttert erstmal, traurig, und wusste auch nicht, wie kann ich denn jetzt mit meinem Wirken, außer Teller aufessen und nichts verschwenden, was kann ich dazu beitragen, meine Vision von einer Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben, wie kann ich die verwirklichen? Das war schon immer so mein Traum, meine große Vision. Das ist ein Nordstern, das werde ich nicht alleine schaffen, aber ich glaube, dass ich einen Teil schon zu beigetragen habe und dass wir alle ein Teil des Problems sind und deswegen auch ein Teil der Lösung sind für Zero Hunger Welt. Und habe dann in der Schulzeit auch über Nachhaltigkeit nachgedacht, habe für WWF Geld geraced und also gesammelt, ja, so Spenden, und habe mich schon immer mit dem Thema, wie können wir nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen, auseinandergesetzt. Das war schon irgendwie, ja, weiß gar nicht, woher das kam. Irgendwie, glaube ich, aus so einem Gefühl, hey, hier läuft irgendwas nicht so gut, und ich kann jetzt nicht nur sagen, die sind schlecht und die machen das und die tun das nicht, sondern mehr zu gucken, was kann ich denn tun? So wie Kennedy es mal gesagt hat, what can you do for your country? Nicht nur, was kann das country for you tun?
Rum, ja.
Genau, und eher mal zu gucken, ja, was kann ich in meinem privaten Umfeld tun für einen enkeltauglichen Umgang mit den Ressourcen? Was kann ich in meinem Beruf?
Enkeltauglicher Umgang mit den Ressourcen, das, ja, finde ich ein guter Satz. Das habe ich noch nie gehört, enkeltauglich, das finde ich gut.
Ja, ist nicht gegendert, glaube ich, oder Enkelinnen, weiß nicht, ob sie gibt.
Ja, doch, wird man Enkelin, naja, es wird schwierig.
Aber jeder weiß, worum es geht.
Exakt.
versucht zu gendern, da wo es geht, aber genau, enkeltauglich, eine Zukunft ist auch nicht von mir, von Nico Pech, der Postwachstumökonomie, so ein Professor,
ja,
der das geprägt hat, den Begriff. Aber genau, habe ich mich schon immer irgendwie auseinandergesetzt, um zu schauen, was kann mein Beitrag sein? Und es war dann halt in der Schule dieses Bewusstsein schaffen dafür, Lösungen, und hat ja auch schon ein bisschen geklappt in der Schulzeit.
Wie kam jetzt der kleine Raphael dazu, irgendwann auf Geld komplett zu verzichten? Was hast du studiert, wenn ich fragen darf?
European Studies, so ein bisschen alles und nichts, Europawissenschaften von Recht zu Marketing, Events und bliblablub Sprachen. Hab da nicht viel gelernt, aber hab auf jeden Fall viel mit Menschen mich auseinandersetzen dürfen und hab viel über Menschen gelernt und das, was ich eigentlich dann, da wollte ich dann Politiker werden, EU-Präsident hatte ich
vorher. Ah ja.
Und hab dann aber gespürt,
hey, gleich EU-Präsident. Auf jeden Fall, ja. Nicht erstmal irgendwie Landtagsabgeordnete oder sowas, nein, nein.
On the way, ja, also quasi, das wird man ja nicht von heute auf morgen,
ja.
Aber ich dachte so, hey, den gibt's auch noch gar nicht, einen EU-Präsident oder Präsidentin,
ja.
Es gibt eine Kommissarpräsidentin oder so, von der Leyen, glaube ich.
Ich denke noch, ja.
Ja, genau, aber es gibt noch keinen richtigen Präsident, wie es jetzt in den USA ist,
ja.
Aber ich glaube, es ist immer wichtig, oder für mich persönlich,
sich Ziele zu setzen auch.
Ganz große Ziele. Und wenn man dann nur so ein bisschen wie OKRs, also so ein System, was man bei Startups jetzt immer mehr macht, was Intel schon...
Wie heißt das?
OKR. Objective and Key Results. Also geht's darum, dass du halt nicht nur sagst, hey, jede Abteilung hat irgendwie ihre Ziele in der Firma, sondern du alignst eigentlich die gesamte Company auf ein gemeinsames Ziel, was irgendwie jetzt zum Beispiel bei uns würde es jetzt heißen, Series A, also eine Finanzierungsrunde abschließen, dafür brauchen wir einen Umsatz, dafür müssen wir unser Lager optimieren, die Effizienz steigern und die KundInnen glücklicher machen und dass die mehr mit uns im Onlineshop retten, dass die glücklicher sind, länger bleiben und so weiter. Und dann bricht man das so runter in verschiedene Ziele und die sind immer mit einem Objective verknüpft. Das Objective ist eben so nicht binär, also nicht konkret, das kann jetzt heißen, einfach die Series A raisen von 3 Millionen. Und on the way gibt's verschiedene Key Results, also Key Actions oder also To-Dos,
ja,
die erledigt werden müssen, damit dann dieses Ziel, das Objective von die Finanzierungsrunde abschließen, auch
also mit kleinen Zielen zum großen Ziel.
Ganz genau.
Mhm.
Und ja, du hast jetzt gefragt, wie ich dann davon, der kleine Raphael, ja, zu dem großen
zum Geld verweigern.
Ja,
ja,
zum Geld. Ja, genau. Erstmal war es dann, das war die Schulzeit, war spannend, habe viel gelernt, gerade das Abi so geschafft, mit 3,4, 5 oder 6.
3,2. Also jetzt ist es raus, so von daher, ich dachte immer, es ist 3,2.
Ey, du bist besser als ich.
Ja. Naja, vielleicht in einem Kurs mehr Glück gehabt.
Ja, also ich war, mit Nachprüfung habe ich es geschafft. Mündlich bin ich stärker als schriftlich.
Aber ich träume heute immer noch, meine größten Albträume sind, dass ich nochmal zum Mathe-Abi muss. Also das war mein allergrößter Albtraum, wirklich. Ich habe immer noch von meiner Lehrerin Albträume. Das ist bis heute. Es hört nicht auf. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist so. Falscher Aufbau auf jeden Fall.
Ja, ja. Genau, und dann bin ich nach Mexiko gegangen, Zivildienst an der Waldorfschule, habe da geputzt auch wieder, Klassenlehrer, Pausenaufsicht, alles
mögliche. In der gleichen?
Nee, das war in Mexiko.
Ah.
Da war ich,
so, in damals Waldorfschule
war Zivildienst.
In Mexiko.
Genau, also Waldorfschulen gibt's weltweit.
Ja.
1000 oder ein bisschen mehr.
Aber wieso denn Mexiko?
Naja, damals war ja der Wehrdienst noch verpflichtend.
Ja.
Und dann konnte man aber, wenn man keinen Bock auf Waffen hat, auch einen Zivildienst machen. Und dann gab es auch den anderen Dienst im Ausland, so hieß es damals.
Das kannte ich nicht, weil ich wurde auch noch gemustert, danach wurde es abgeschafft. Aber dass man im Ausland den Zivildienst für Deutschland machen kann, genau, das wusste ich nicht.
Das ging, heute geht es auch noch, nicht verpflichtend. Aber
ja,
ich kann das nur jedem Menschen empfehlen, nach der Schule einfach mal ein Jahr was Soziales, Umwelt, irgendwas tun,
ja,
was man, ob das gibt, der ÖFEJ, also freiwilliges ökologisches Jahr, freiwilliges soziales Jahr, und da gibt es, ja, noch andere Programme. Und wenn nicht, muss man auch nicht über so ein Programm machen, sondern einfach sagen, hey, ich gehe mal dabei, ich will gerne Portugiesisch lernen, gehe ich nach Brasilien, ich gehe irgendwie hin nach Afrika, weil ich möchte da mit Schildkröten arbeiten oder Kindern, die auf der Straße, also es gibt so viele Dinge, glaube ich, die wir tun können, und auch wenn man dann im Rest des Lebens nicht mehr was Soziales macht, öffnet es auf jeden Fall voll schön den Horizont. Und ich war dann halt in der Waldorfschule, habe Spanisch gelernt, war das erste Mal draußen in der großen, weiten Welt und habe dann angefangen, auch so ein bisschen mein eigenes Geld zu verdienen, Business-Ideen zu entwickeln, wollte Millionär werden und hatte dann mir so vorgenommen, ich entwickle jetzt in Mexiko verschiedene Business-Konzepte, wie ich dann Millionär werden kann, weil ich dachte, ich kann mit Geld den ärmeren Menschen am meisten helfen. Und habe dann aber bei dieser Entwicklung der Business-Ideen gemerkt, scheiße, also die Ideen, die ich da hatte, da leidet immer die Natur drunter, Tiere oder Menschen. Oder ich beute die aus oder so. Dann habe ich davon Abstand genommen, dann wollte ich eine NGO eigentlich aufbauen, Entwicklungshilfe machen und so. Habe dann aber auch gemerkt, scheiße, das ist irgendwie auch komisch, so dass wir da kommen und dann erklären, wie es zu laufen hat und so. Und die Weißen, die alles wissen aus Europa und jetzt nicht die Kolonialherren sind, sondern jetzt die schlauen Oberbesserwisserer. Und dann habe ich mich da auch, und dann wollte ich eben Politik, und dann war ich in so einem Prozess, habe dann eben dieses Studium gemacht und war dann so, dass ich irgendwann 2009 zwei Hochzeitseinladungen bekommen habe von Freunden in Mexiko. Die waren beide im März 2010. Und dass ich.
Aber du warst schon wieder in Deutschland.
Ich war in Holland im Studium immer noch. Okay. Also in Den Haag habe ich studiert gehabt. Und dann, ich glaube an Schicksal, und im Wort Schicksal steckt das Wort Schicken drin.
Ist auch eine Herleitung, ja.
Ja, genau. Das heißt, ich glaube daran, dass die Dinge, die uns passieren, dass das im Grunde genommen Dinge sind, die uns eigentlich weiterbringen. Auch wenn das mal heißt, ich wurde gekündigt, ich habe eine Krankheit gehabt, Arm gebrochen, irgendwas, gibt ja auch Schicksalsschläge so, aber dass die eigentlich, wenn wir die nicht als gegen uns sehen, sondern irgendwie können die mir verhelfen zu wachsen, ein besserer Mensch zu werden, mehr zu mir selbst zu kommen oder was auch immer. Im Positiven wie im Negativen wir da Challenges bekommen, an denen wir wachsen oder auch über uns hinaus wachsen. Und ich habe dann eben diese Hochzeitseinladung bekommen und dachte, hey, ist doch super, dann gehe ich jetzt irgendwie, folge ich diesem Schicksalswink und fliege nach Mexiko. Und bin dann an den Rechner gegangen und habe mich zum ersten Mal, ich bin viel durch die Welt gejettet dann dazwischen noch so, Work and Travel, und habe aber nie wirklich auf die Treibhausgasbilanz der Flüge geachtet. Hab das so ausgespart.
Wann war das?
Das war alles so von, ja, letztendlich 2004 bis 2006, wo ich das Studium angefangen habe. Da bin ich durch die Welt gejettet und habe mir Asien angeguckt.
Aber war das ein Zeitraum, wo schon sehr transparent über die Treibhausgase gesprochen worden ist, über die CO2-Emissionen? Wurde es von irgendeinem dargestellt?
Ja, also wenn man mit der Lupe schaut, schon. Das war jetzt nicht so stark in den Medien. Es gab kein Flugshaming oder so. Ja. Aber ich wusste irgendwie, okay, das ist ein Thema. Wenn ich mich damit beschäftige, dann muss ich irgendwas ändern in meinem Leben, weil ich das nicht einfach so übertünchen kann, weiß ich jetzt nicht mehr sonst. Ja. Und dann habe ich irgendwie gespürt, ich will eine nachhaltige Reise machen. Wir hatten gerade eine NGO gegründet mit zwei Freunden aus Italien und Frankreich. Und dann war das so, hey, ich kann jetzt nicht einfach fliegen, weil das stößt eben fast 5 Tonnen Treibhausgase aus, der Hin- und Rückflug. Und um das mal in den Kontext zu setzen, wir stoßen im Moment so circa 11 Tonnen Treibhausgase aus in Deutschland pro Jahr. Um das 1,5-Grad-Ziel der Bundesregierung, Vereinten Nationen, EU einhalten zu können, oder zumindest der Versuch, Pariser Klimaabkommen ist vielleicht manchen Begriff, haben wir gesagt, eigentlich dürfen wir die gemittelte Erderwärmung nicht über 1,5 Grad steigern lassen. Und um das zu erreichen, hat jeder Mensch auf der Erde ein Budget von 2,5 Tonnen Treibhausgasen pro Jahr. Das heißt, wir sind in Deutschland schon grundsätzlich schon mal 2,5 zu 11 Tonnen, kann man sich schon vorstellen, weit drüber. Und eben ein so ein Flug und wieder zurück verbraucht eben fast die Hälfte von dem, was wir insgesamt in Deutschland im Durchschnitt an Treibhausgasen ausstoßen. Und da wurde mir dann auf einmal so ganz klar, ich kann jetzt da nicht einfach hinfliegen.
Auch wenn ein Flug hat 5 Tonnen. Nur auf dich runtergerechnet?
Nur auf mich, ja.
Das heißt, du kannst eigentlich gar nicht fliegen pro Jahr. Das wäre dann schon, dein Pensum wäre dann schon voll.
Also ein Hin- und Rück, ein Flug nach Mexiko ist ungefähr das Budget, was wir insgesamt pro Jahr als Mensch auf der Erde pro Jahr ausstoßen dürften, wenn wir dieses Ziel ernst nehmen wollen von 1,5 Grad gemittelter Erderwärmung.
Verstehe.
Genau, und in diesem Kontext wurde mir dann klar, jetzt muss ich was anderes machen. Und hab dann geguckt, was gibt's denn für Alternativen, um nach Mexiko zu kommen, weil ich diesen Schicksalswink, diesen Impuls schon folgen wollte.
Ja.
Und hab dann eben geschaut, hey, der Kolumbus hat schon vor 500 Jahren die Segel gehisst und ist da einfach rüber gesailt.
Wurde aber auch bezahlt von der spanischen Krone.
Genau, aber der hatte ja auch irgendwie noch Leute, die er bezahlen musste. Und dann dachte ich aber, hey, ich bin schon hunderte Male vorher getrennt, auch schon länger in allen verschiedenen Kontinenten. Ich hatte ja, hab immer Müll getrennt, gerettete Kleidung getragen und eben getrennt. Deswegen dachte ich auch, hey, das Fliegen, das lasse ich mal aus als Thema. Und dann konnte ich es aber 2009, war das eben nicht mehr einfach im Unterbewusstsein verschwinden lassen. Und dann haben wir zusammen gesagt, hey, dann trampen wir einfach nach Mexiko und werden da irgendwie schon rüberkommen.
Es war 2010, 19. Januar, standen wir mit einem Schild in Den Haag an der Autobahnauffahrt.
Und hat Mexiko draufgeschrieben.
Genau, hat Mexiko draufgeschrieben, haben wir uns einen Ast gefreut und hatten jeder so einen kleinen Rucksack, wie ich jetzt dabei hatte. Also wirklich so ein kleiner, wie so ein Eastpack.
Falls und hat irgendeiner angehalten und meinte, hey, ganz zufällig, fahre ich gerade nach Mexiko? Oder wie lief das dann? Also Mexiko ist jetzt nicht gerade das, ich hätte da vielleicht, haben wir vorhin erst gehabt, erst mit Minischritten zum großen Ziel. Habt ihr Mexiko wirklich draufgeschrieben?
Wir haben wirklich Mexiko
hingeschrieben. Ja, und wer hat angehalten und hat gesagt, Leute, ich fahre... Zumindest nach...
nach Rotterdam.
Ja.
Da wirklich,
ja,
da wirklich? Auch wieder Schicksal, unglaublich, also das Schicksal ist der Wahnsinn, hält ein Typ an, der aus den Kapverdischen Inseln ist.
Ja.
Die Kapverdischen Inseln, für die, die jetzt nicht wissen, wo es liegt, das liegt zwischen Brasilien und Afrika.
Weiß man doch.
Ja, in der Regel. Aber also ich war noch nie da, habe noch nie so viel von gehört und hat auch irgendwie kolonial Holland irgendwas zu tun. Ja, schöne Inseln.
Ja.
Die verdienen schon immerhin 3.000 pro Jahr.
Wer?
Und die Menschen in den Kapverdischen Inseln.
Ja.
280 Burundi, 3.000 im Jahr in Kapverdische Inseln, Deutschland über 50.000. Also in Relation nochmal dieses Geldthema.
Wieso hast du diese Zahlen im Kopf?
Ich liebe Zahlen und ich glaube, dass man durch Zahlen sehr viel besser die Welt verstehen kann.
Aber du hast ja gerade das Durchschnittsgehalt von Kapverdischen Einwohnern im Kopf.
Ja, ich hab's nicht von allen Ländern im Kopf.
Ich wollte es gerade abfragen. Bitte. Togo, Turkmenistan.
Ja, die liegen bei 800.
Das war doch geblufft, oder?
Ja. Okay. Nein, ich weiß nur für manche Länder, aber ich habe neulich den Atlas der Globalisierung von Le Monde mir angeschaut und da habe ich ein paar gemerkt, die spannend waren.
Das ist eine Lektüre, die liegt auch bei mir auf dem Klo, wenn ich gerade
irgendwo
reingucken will. Logo. Jetzt wollte der Mann also nach Rotterdam.
Der wollte nach Rotterdam und hat gesehen, naja, wenn die nach Mexiko wollen, ist doch Rotterdam gar nicht schlecht, oder? Da gibt's ja auch einen Hafen vielleicht. Und der hat einfach angehalten.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir dann am Ende vielleicht sogar auch noch ein Schild Rotterdam hielten. Auf jeden Fall hielt er an.
Ja.
Und da war aber der Schicksalswink, das erste Auto auf dem Weg nach Mexiko, ein Mensch, der ursprünglich aus den Kapverdischen Inseln kommt, wahrscheinlich wird uns das Schicksal über die Kapverdischen Inseln nach Mexiko bringen.
Das war damals schon klar.
War der Fall. Wir sind dann, wollten auch nicht bei übernachten, weil der hat uns da ja eingeladen zum Pennen und so. Und wir so, ey, wir wollten jetzt Abenteuer nicht in irgendeinem Loft da chillen, was er da in Rotterdam hatte.
Schön blöd, hätte ich gemacht.
Ja.
Weil ich glaube, er hatte noch ein paar anstrengende Nächte wahrscheinlich.
Oh, ja. Aber es wäre zu langweilig gewesen, der Start.
Ja.
Und dann sind wir tatsächlich, so im Hauseingang haben wir uns dann abends verdünnisiert mit einem Schild, hey, wir sind auf einer Reise, wir hauen auch morgens wieder ab, weil es sehr kalt war draußen. Wir hatten auch kein Zelt dabei, wir waren wirklich nur... einen kleinen Schlafsack dabei und hatten uns dann halt so Pappe genommen zum auf dem Boden schlafen.
Das heißt, ihr wart noch schlechter ausgerüstet als die Teilnehmer von Seven vs. Wild, was sich ja eigentlich qualifiziert, um nächstes Jahr mal mit nach, was weiß ich, wohin zu reisen.
Ey, das wäre der Hammer, gute Idee. Hast du Kontakte?
Ich muss kurz überlegen, habe ich da, also um Ecken vielleicht.
Ja, genau. Und wenn ihr da draußen Kontakte, ich wäre da auf jeden Fall gerne
also,
dabei.
Also, wenn ihr jemanden haben wollt für Seven, weil das ist... da müssen wir was draus machen, Rafa. Ich glaube, da sehe ich dich.
Wir hatten sogar Solarpanels.
Ja.
Wir wollten nämlich einen Dokumentarfilm über die Reise drehen und haben nur Strom benutzt, der von der Sonne kam. Für unseren Laptop, den geteilten, den wir hatten, und unsere Kameras, mit denen wir aufgenommen haben, und auch so ein Soundgerät.
Logo, Zitti, wenn du das hier hörst, ne? Du kennst auch Knossi. Kannst du mal über Knossi mal kurz eine Ansage machen, dass Raphael zumindest mal ein Bewerbungsvideo direkt an Fritz Meinecken schicken kann? Das wäre doch perfekt. Okay, danke, Zitti.
Cool, so läuft Business.
Also, wir sind jetzt, du bist...
in Rotterdam.
Genau, wie bist du jetzt von Rotterdam auf die Kapverdischen Inseln gekommen, nachdem du da eine Nacht schon mal im Hausflur geschlafen hast oder vor der Tür?
Genau, es war dann auch nicht bei dem, da haben wir gesagt, hey, wir hauen rein, haust du rein, Brian?
Wäre auch irgendwie eigenartig, er lädt dich ein oben für sein Loft oder wo auch immer und du sagst, nee, du, der Hausflur oder vor der Tür am besten, auch wird mir komplett reichen.
Genau, so wollten wir da, wir wollten eigentlich weiter, hat dann aber nicht geklappt und haben wir halt abends dann später, wir haben auf jeden Fall bei ihm gegessen, das war schon ein sehr schöner Start in die Reise. Und ja, und dann ging es weiter. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Weil ich kann ja da 2 Stunden erzählen nur über die Reise, das Programm.
Wenn
so.
Wir irgendwann so ein bisschen die Handbremse lösen könnten und nochmal in andere Gefilde rein, also so ein bisschen kürzer.
Ja, so aber 2 Minuten,
aber mich interessiert die gerade persönlich sehr. Von daher bin ich da gewillt zu sagen, der Podcast kann auch auf 2 Teile aufgeteilt werden.
Okay, okay.
Sorry, Leute, wenn es euch nicht interessiert. Ich kann auch nochmal schneiden, aber ich finde das gerade sehr, sehr spannend.
Ja, war auch echt spannend, war ein super High Frequency, hatten krass Bock Und aber um es kürzer zu machen, wir gingen dann über Europa, sind wir nach Afrika gekommen, sind mit so einem großen Schiff, was LKWs transportiert, ja. Da darf immer ein zweiter Fahrer noch, der ist schon bezahlt, ja. Mit an Bord kommen, wenn er im LKW sitzt, der Beifahrer. Das waren dann wir drei, haben uns aufgeteilt, sind dann angekommen in Tanger in Marokko, sind dann da weiter getrennt bis nach unten Layoun, was Mauretanien ist, besetztes Gebiet da von, also Westsahara von Marokko. Super viel Militär und so weiter, wurden auch mal erwischt, weil wir Fotos gemacht haben. Also war alles super spannend. Steht mehr im Buch für dich oder für alle, die...
Soll ich das Buch in die Shownotes unten reinschreiben?
Gerne, wenn's ja, spannend, also, kostenlos zum Runterladen oder bei Medimobs Gebrauch zum Kaufen.
Dann, also Leute, ihr schreibt es unten als Verlinkung rein, falls euch die Geschichte en detail mehr interessiert und ihr wissen wollt, was dann passiert ist, nachdem er erwischt worden ist. Was passiert, als du erwischt worden bist? Wurde offensichtlich nicht festgenommen.
Genau, man kann dann drüber sprechen mit den Menschen.
Aber ohne Geld ja schwierig.
Ja, aber am Ende sind alles Menschen, ob in der Behörde, ob bei der Polizei, das sind alles Menschen.
Was hast du eingetauscht? Was hast du abgegeben?
Eigentlich ein großes Lächeln und eine Ehrlichkeit, was wir vorhaben, nämlich versuchen, die Welt nachhaltiger zu machen. Und das hat die irgendwie überzeugt und dann wurden wir nicht eingesperrt.
Das ist doch nett.
War super, genau. Dann konnten wir ja nicht weiter suchen und sind dann über Marokko mit einem Segelboot nach den Kanarischen Inseln gekommen,
yeah.
Fuerteventura.
Aha.
Als wir da schon losgesegelt sind, war schon so wie, wow, wir sind eigentlich schon wie in Mexiko. So hat sich's angefühlt. Dann hatten wir erstmal den krassesten Sturm ever, dachten wir sterben. Es war wirklich sehr abenteuerlich.
Auf was für einem Gefährt wart ihr unterwegs?
Das war so ein, weiß nicht, 7-8 Meter Boot.
Ja,
Segel. Ich war es auch 9.
Ja.
Ein kleines Segelboot, genau. Mhm. Und der Captain war aber super gechillt, hat dann einfach die Stellung gehalten und wir haben da abgekotzt. Wir konnten nur noch
die Rumflasche angesetzt und hysterisch gelacht.
Ja, nö, der hat wirklich gechillt, sich eine Tüte angemacht und hat das gemanagt, auch ohne Autopilot, weil der ausgefallen ist beim Sturm. Und wir haben zum ersten Mal gespürt, was es bedeutet, auf dem Meer dieses Sprichwort wie eine Nussschale zu sein.
Ja.
Also es ging wirklich recht. Und wir haben eine Kotztüte geteilt, mein Freund und ich. Der andere lag neben mir, der hatte seine eigene.
Sogar da habt ihr geteilt.
Und da waren wir dann wirklich auch sehr glücklich. Ich war da am nächsten dran von diesem Gefühl, das war ein schönes Leben, aber schade, dass jetzt zu Ende ist.
In deinem ganzen Leben?
In meinem ganzen Leben. Das war das härteste Momentum, am Tod dran sein. Einfach nur, hey, ich glaube an dich, Gott. Ich glaube nicht an den Gott, aber an... Ich glaube da, dass es irgendeine höhere Macht gibt und ich schicke jetzt einfach gute Energie, soll alles so sein, wird schon gut werden. Mhm. Und dann zum Glück am nächsten Tag von diesem Mega-Gekotze gab es wieder Ruhe, die Sonne kam raus, geiles Lied gehört und dann sind wir eingelaufen eigentlich schon in Fuerteventura oder auf Fuerteventura. Und dann haben wir da weitergesucht, dann bin ich nach Las Palmas de Gran Canaria, dann haben wir da weitergesucht. Und nach 5 Wochen war die Stimmung bei uns schon ein bisschen am Boden.
Ja.
Wir haben noch nicht aufgegeben, aber es war so, hey, die haben uns alle gesagt, ihr seid außerhalb der Saison da, ihr könnt nicht segeln, ihr seht aus wie Hippies von der Straße, versucht es doch im nächsten Jahr, wenn die Saison wieder losgeht. Und wir so, hey, wir sind jetzt hier, wir sind ja schon fast da, das kann jetzt nicht sein.
Naja, also fast da ist ja noch relativ, ne?
Ja, aber auch da wieder relativ.
Ja.
So vom Gefühl war das, wir waren jetzt schon mitten auf diesem großen Atlantik, diesem
ja.
riesen Ozean, diesem Teich zwischen Europa und Amerika. Und dann haben wir gesagt, oder Afrika, da muss jetzt was gehen. Und wir haben da auch natürlich immer auf der Reise kein Geld gehabt. Geschlafen irgendwo, auf dem Hauseingang, im Keller, im Park, Parkplatz. Manchmal haben uns auch Leute eingeladen, vor allem Marokko war da sehr gastfreundschaftlich. Und dann haben wir in so einem okkupierten Haus gewohnt und ordentlich containert immer bei den Supermärkten, haben aber auch an dem Hafen, wo die Leute halt auf ihrem Schiff ja nur begrenzt Platz haben, da waren hunderte, 1000 Segelboote standen da, weil das so ein bisschen das Nadelöhr ist für alle Boote von Nordafrika und Europa, die machen da nochmal einen Pitstop oder haben generell ihr Boot einfach da. Das ist ja auch ein Fahrzeug, heißt ja eigentlich auch eher Stehzeug, weil es steht 23 Stunden am Tag still und bei den Booten ist noch perverser, die stehen 99% der Zeit einfach im Hafen. Die
Lebensdauer.
Genau. Ja. Und die Leute haben wenig Platz auf dem Boot, schmeißen dementsprechend viel weg, weil sie ja trotzdem konsumieren. Wir haben einen Rucksack gefunden mit einem Atlas und 2 Flaggen. Und die eine Flagge war aus Panama und die andere war aus Mexiko. Wieder ein Schicksalswink. Wir werden über Panama nach Mexiko kommen. High Frequency. Wir am nächsten Tag zum Hafen gesteppt, krass hohe Energie. Und dann wurde uns gesagt, ja, da ist ein neues Boot, die suchen Hand gegen Koje, Leute. Und wir so, wow, sind dahin, zwei italienische Kapitäne, das ist nochmal ein anderes
Hand
Kapitel.
Hand gegen Koje, ist das was Sexuelles?
Könnte sein, hatten wir jetzt nicht vor, die hatten es aber vielleicht vor, nämlich die hatten gesagt, die würden gerne zwei Frauen mitnehmen, Hand gegen Koje, auf der Überfahrt nach Brasilien. Und dann kamen wir halt, die drei Hippies, und haben die irgendwie überzeugt und danach zwei Minuten haben die auch gesagt, ja, wir nehmen euch mit. Wir schauen mal, wie es läuft, bis zu den kapverdischen Inseln und wenn es gut läuft, dann nehmen wir euch weiter bis nach Brasilien. Mhm. Lief dann gut, wir haben es geschafft, Hand gegen Koje war nichts Sexuelles, sondern wir haben einfach mehr Ausschau gehalten, geputzt, gekocht und ja, die müssen ja auch schlafen.
Du hast Ausschau gehalten?
Genau, also auf dem Segelboot ja. Kannst du natürlich einen Autopilot einschalten und fährst irgendwie Blindflug über den Atlantik. Bloß es kann auch mal sein, dass da ein großes Treibgut ist oder dass irgendwas nicht funktioniert. Und das heißt, eigentlich um sicher zu sein, muss 24/7 immer jemand schauen, wohin fährst du. Auch wenn da tausende Kilometer um dich herum kein Land ist und auch sehr wenig Schiffe da fahren. Gehört es dazu zum Segeln.
Vielleicht ist es mir so ein bisschen Pirates of the Caribbean mäßig vor, dass du da oben auf so einer Plattform standest und geschaut hast und Captain, da drüben nichts Neues, kein Land in Sicht.
Er war schon sehr paradiesisch, muss ich sagen. Also es war auch der Moment, wo ich mich entschlossen habe, in den Geldstreik zu gehen. Es war ja nur gedacht als Reise ohne Geld und habe dann da entschieden, jetzt gehe ich ein Level höher.
Ja.
Ich werde auch nach der Reise kein Geld mehr annehmen, kein Geld mehr ausgeben, mein Konto schließen, die NGO schließen und werden in den Streik gehen. Greta Thunberg hat es viel erfolgreicher gemacht mit ihrem Schulstreik. Ich war aber nicht mehr in der Schule und konnte ja das Geld eben verweigern, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Du kannst ja auch sagen, du isst nichts mehr, machst einen Hungerstreik. Und vielleicht berichten dann die Medien irgendwann über dein Anliegen. Ja. Und das war halt bei mir der Geldstreik.
Weil du bist ja dann irgendwann in Mexiko angekommen und es hat funktioniert.
Genau, das hat funktioniert. Eine spannende Geschichte, die ich da noch ergänzen möchte, diese High Frequency und es hat alles geklappt. Ich glaube an Schicksal, ich glaube auch an unsere Gedanken, dass die viel stärker noch uns persönlich beeinflussen können, aber auch unser Umfeld. Also ich glaube, wir haben eine viel größere Power, als wir es uns überhaupt vorstellen können. Und im Positiven wie im Negativen. Wir angekommen in Brasilien, gab ein bisschen Krach. Der eine Italiener, unser lieber Freund Nicola, der ist dann gegangen.
War der Teil eures Teams?
Wir waren zu dritt. Ja. Und der hat, der wollte dann nicht mehr. Das war ihm zu dogmatisch und ja. Wir sind aber nicht im Guten auseinandergegangen, sondern es gab Zwist, es gab Beef, keine gute Stimmung. Und dann war es so, dass wir auch in einem Stimmungstief waren. Wir waren jetzt zwar fast schon da, so dachten wir wieder, jetzt sind wir schon in Amerika, ist trotzdem noch sehr weit weg von Mexiko, zwar noch so unter dem Amazonas.
Aber immerhin ist kein Ozean mehr zwischen uns.
Genau, wir dachten, eigentlich jetzt können wir nur noch durchriden auf Land und nochmal einmal kurz ein Boot nehmen. Auf jeden Fall war unsere Stimmung auch wir waren jetzt ja eigentlich nicht negativ drauf, wir waren ein bisschen traurig, dass es auseinanderging, wir zu zweit jetzt waren, aber eigentlich waren wir in einem Bad Vibe, wie man das so schön sagt, und uns hat keiner mitgenommen. Wir haben an der Tankstelle gewartet, einen Tag, zwei Tage, drei Tage, niemand. Und die haben uns belogen, die sind vor unseren Augen weggefahren und in der dritten Nacht wurde mein Freund Benji auch noch alles geklaut. Rucksack, da war Kamera drin, Laptop, Audioaufnahmegerät, das heißt, unser Dokumentarfilmprojekt ist gestorben. Also es war wirklich so eine krasse Fraction, Rock Bottom, sagt man so im Englischen so schön, wirklich auf dem Boden, ganz unten. Und wir waren auch dann echt ein bisschen verzweifelt. Er hatte wirklich gar nichts mehr, nicht mal mehr einen Pass noch ein T-Shirt. Der LKW, wo wir geschlafen haben drin, wo wir nachts bestohlen worden sind, der ist dann weggefahren, der hing da zwei Wochen, hatte, glaube ich, ein Alkoholiker, Probleme mit Geld und hat sich dann halt bereichert an uns oder an ihm. Bei mir wurde zum Glück nichts geklaut. Warum? Das ist ein anderes Thema, aber ich war...
Wo habt ihr da geschlafen?
Im LKW, der leer war. Der stand da quasi auf Warteposition, hat auf einen Job gewartet.
Ja.
Und wir waren schon auf unserem Tiefpunkt und dann sind wir fünf Tage zum Recovern gegangen bei Menschen, die wir kennengelernt haben in der Recife, hieß die Stadt. Sind wieder auf eine andere Tankstelle gegangen und haben wieder gewartet. Wir wollten Richtung Norden, nach Mexiko. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage. Die Stimmung ging bei uns immer tiefer und ich war am Ende. Weil du kannst ja auch beim Trampen, wenn du da ankommst wie ein nasser Sack, nimmt dich keiner mit.
Ja.
So, du musst strahlen, lächeln und sagen, hey du, fährst du dahin, könntest du mich mitnehmen, wir machen das so, und wenn du da nicht so eine gute Stimmung rüberbringst und sagst, Leute, das kommt mir komisch vor, den will ich lieber nicht in meinem Auto haben. Das ist ein großes Vertrauensspiel auf beiden.
Ich würde sagen, heute fast unmöglich, ne? Trampen ist ja eigentlich aus, wann habe ich das letzte Mal jemanden trampen sehen? Ist aus,
wir sind so bequem, wir sind so reich, aber es funktioniert sogar immer noch sehr gut. Also gerade Deutschland ist Tramper Paradise. Ach, ja, was? Wirklich, wirklich, also ich habe da auch noch mal eine andere Geschichte.
Leute, probiert's doch mal aus.
Ja.
Also wenn ihr mal einkaufen müsst zum Sport, was weiß ich, stellt euch doch einfach mal, probiert's doch einfach mal wirklich
aus. Ja, wirklich.
Also versucht bitte einmal ein Lächeln aufzusetzen. Stellt euch da mal an die Ecke, zieht euch auch mal vernünftig an und dann nehmt euch auch jemand mit, wenn ihr lächelt. Das ist wichtig.
Und die positive Einstellung. Also nicht nur lächeln, das hilft zwar auch, das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen.
Ja.
Wenn du lächelst oder dich auch so hinstellst vom Bewerbungsgespräch, also die Powerpose.
Und lächeln am Telefon, das hört der andere. Ne?
So er spürt es im wahrsten Sinne. Also es ist sehr spannend, diese ganze Psychologie. Aber ich bin einmal, verhaddel mich hier, so viel geile Geschichten. Aber
auf jeden Fall gerade noch bei dem
Rock Bottom.
Genau.
5 Tage. Die Stimmung war am Boden. Und wir haben auch gespürt, so wenn jetzt heute nicht ein Wunder passiert, müssen wir die Reise abbrechen. Also Reise abbrechen heißt eine Pause machen, echt mal recovern oder so, Geld benutzen. Wir hatten ein bisschen Notgroschen dabei für irgendwelche Grenzgeschichten, ein paar Dollar hier oder ein Visum. Und an diesem 5. Tag, wo es uns klar wurde, heute muss was passieren, wenn nicht, dann war's das, kam ein Engel. Und der hieß auch noch Engel, Angel. Und der hat uns gleich 1300 Kilometer mitgenommen. Das heißt, ich glaube an diese Energie, die wir mit unseren Gedanken haben, im Positiven wie im Negativen. Wenn du in eine Prüfung reingehst, in ein Jobbewerbungsgespräch, was auch immer im Leben, und du sagst, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann ist es wahrscheinlicher, dass du es nicht schaffst. Wenn du aber reingehst und sagst, ich schaffe das, ich bekomme das, ich bin der Richtige, kann auch ein Partner, Partnerinnen-Suche sein und so weiter. Und ich glaube an mich, dass das einen Einfluss hatte, bin ich voll. Und das sind diese zwei Extrempole, die ich da noch teilen wollte.
Bin ich ganz überzeugt. Glauben heißt sehen. Und wenn ihr nicht an euch selber glaubt, dann wird es auch schon vermutlich nicht geschehen. Das ist, ich weiß nicht, was es macht, aber positives Denken, es beeinflusst euch auch unterbewusst und es lässt euch die richtigen Handlungen durchführen, was am Ende euch zum Ziel führt, ist auch so meine Einschätzung. Da macht aber jeder persönliche Erfahrung mit, würde ich sagen.
Ja.
Wir machen eine kurze Pause, wenn ich noch einmal kurz den Kaffee auf Malen drücken kann.
Ja.
Cool. Wo haben wir aufgehört?
Wir können glaube, wir waren gerade bei der Geschichte, diese zwei extremen Pole, und wir waren jetzt halt irgendwie on the way. Ach genau, der Engel hat uns jetzt 1300 Kilometer mitgenommen.
Ja.
Da waren wir, glaube ich. Also wie ging es da weiter?
Also waren diese 1300 Kilometer, die du jetzt gemacht hast, war das schon das Ziel am Ende?
Nee, das war jetzt quasi nach diesem absoluten Rock Bottom, wirklich spüren, kurz vorm Aufgeben, kommt der Engel.
Die Erholung aus dem Ganzen, okay.
Genau, und dann ging es wieder auch sehr positiv weiter. Ja, also auf jeden Fall, dieser Angel hat uns dann wieder so einen Aufwind gegeben. Wir haben wieder Vertrauen gewonnen, dass wir nach Mexiko kommen werden. Nach 1300 Kilometer hat er uns rausgelassen. Super lieber Mensch. Und seitdem ging es dann auch positiv weiter. Also wir mussten nirgendwo mehr für mehrere Tage warten. Aber das war schon sehr extrem, diese Situation, diese Ablehnung zu spüren. Quasi mental waren wir nicht so gut drauf. Und das dann im Außen zu spüren, so, du wirst auch irgendwie abgelehnt. Also es war sehr krass. Dann kam meine Frau dazu, dann wurde es Trampen leichter.
Wo kam die denn auf einmal her?
Ja, die ist aus Mallorca.
Ich schätze mal, die kanntest du noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Doch.
Ja?
Die war schon meine Frau. Wir haben uns ein halbes Jahr vor dem Beginn der Reise sehr schnell verliebt.
Und war sie schon deine Frau?
Sie war damals meine Lebensgefährtin, Freundin.
Ja.
Aber ich habe mich schon so verliebt gehabt, das war ein halbes Jahr vorher, dass ich dann auch Hals über Kopf einfach gespürt habe, hey, das ist die Frau meines Lebens. Habe einen Tag auch später gesagt, hey, ich trampe jetzt nicht. Ich wollte eigentlich schon lostrampen nach Frankreich, 1300 Kilometer. Und dann habe ich die Reise um einen Tag verschoben und dachte schon, ich komme viel zu spät an. Und bin morgens dann aber, nachdem ich sie kennengelernt habe und wir 24 Stunden Zeit verbracht haben, in Berlin nach Frankreich getrampt, irgendwo bei Besançon. Und bin mit, ich glaube, 26 Autos durchgefahren nach Frankreich. Innerhalb von 13 Stunden habe ich diese 1300 Kilometer gemeistert und habe nicht länger als 4 Minuten gewartet, bis jemand mich wieder mitgenommen hat. Also auch da wieder Frequency. Ich war höher, ging's gar nicht. Ich habe meine Frau des Lebens kennengelernt und war so glücklich. Und es hat irgendwie die Welt gespürt und ich wurde wie auf Händen getragen von so vielen Leuten, die einfach...
Einmal durch ganz Frankreich getragen.
Durch ganz Deutschland und dann noch ein Teil von Frankreich. Ja, das war unglaublich. Und sie kam dann mit dem Flugzeug, ist sie nach Englisch-Guyana gekommen. Das ist ein Land neben Venezuela, kleines Land. Und seitdem sind wir dann zu dritt weiter getrennt. Und manchmal stand auch sie vorne an der Straße und wir sind dann hinterm Busch hervorgesprungen, als das Auto angehalten hatte. Und somit sind wir dann schneller nach Mexiko gekommen, sind dann durch Zentralamerika und dann sind wir tatsächlich ein halbes Jahr zu spät zu den Hochzeiten nach Mexiko gekommen.
Was schwierig ist bei so einer Hochzeit, weil dann ist sie wahrscheinlich nicht mehr im vollen Gange.
Genau, und zum Glück waren die Pärchen aber noch zusammen und so hatten wir dann, der Weg ist das Ziel, haben viel gelernt auf der Reise, ich habe meinen Geldstreik gestartet und hatten dann ein ganzes Wochenende mit den jeweiligen Pärchen zusammen. Also es war ganz gemütlich. Meine Frau wurde dann schwanger. Wir wurden schwanger so in Mexiko. Waren da bei der Klimakonferenz. Ich habe mich dann auch seitdem entschlossen, mich vegan zu ernähren, weil Treibhausgase von der tierischen Produktion von Nahrungsmitteln verbraucht ungefähr 18-50% aller Treibhausgase oder verursacht. Das heißt, es ist ein ganz großer Faktor, was viele Leute nicht wissen, dass 95% oder sogar mehr der gesamten Sojaernte ausschließlich für Futtermittel verwandt wird. 50% allen anderen Getreides auch für Futtermittel. Das heißt, wir könnten nicht nur mit der Lebensmittelverschwendung, mit den Lebensmitteln, die leider nicht gegessen werden, alle Hungernden dreimal ernähren. Wenn wir aber die Lebensmittel, die wir den Tieren verfüttern, und das sind 75% der globalen landwirtschaftlichen Fläche, die wir nutzen würden, diese Lebensmittel für Menschen, dann könnten wir über 14 Milliarden Menschen ernähren. Und wir sind gerade 8 Milliarden und haben 800 Millionen, die hungern. Also vegan war für mich da ein wichtiges Thema seitdem. Und dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie zurück, weil sie war schwanger und sie hat gesagt, ja, oder wir beide, wir wollen in Europa unsere Kinder großziehen, wo unsere Familien auch sind. Und dann sind wir noch bis nach Houston gekommen, sind dann mit einem Couchsurfer, der uns nicht in seinem Flugzeug, aber in seiner Fluggesellschaft, mussten wir nur Steuern zahlen, weil es noch Sitzplätze frei gab. Und wenn er mitgeflogen ist, hat man eben die Möglichkeit.
Was war sein Job da?
Der war, ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendeine Position hatte er, ob er jetzt Steward war oder irgendwas halt in so einer Airline, hat man ja immer so Bonusprogramme. Das waren so
Last-Minute-Sitze und dann konntest du übernehmen.
Genau, Last-Minute für Familienangehörige und Freunde, wo er eben mitfliegt. So. Und ja. Das heißt, wir wussten, hey, das ist der Flug, haben dann die Gebühren gezahlt und sind dann nach Holland wiedergekommen. Und das ist auch noch eine witzige Geschichte, dann sind wir von Holland nach Berlin gefahren, mit Menschen aus Polen, die in Holland gearbeitet haben. Und wir haben uns auf der ganzen Welt mit allen Menschen unterhalten können. Ich spreche 6 Sprachen und habe immer viel Freude gehabt, natürlich auch viel zu lernen von den Menschen, mit denen wir im Auto saßen.
Ja.
Und diese Reise, die uns dann nach Berlin gebracht hat von Holland, mit diesen lieben polnischen Freunden.
Da hast du noch schnell Polnisch gelernt.
Nee, ich konnte mich mit denen gar nicht unterhalten. Wir hatten auch kein Handy dabei. Das heißt, die wussten nicht, dass wir gerade 700 Fahrzeuge hinter uns haben und eine Weltreise von 1,5 Jahren ohne Geld gemacht haben. Die waren einfach nur alle Hacke, außer der Fahrer. Und
da,
waren happy.
Auch da ist man nicht ganz so sicher.
Genau. Nee, das haben sie schon wirklich sehr verantwortungsbewusst gemacht. Aber die hatten halt Urlaub und haben halt schon angefangen zu feiern. Also kann ich total verstehen.
Yeah.
Und war eine coole Reise, Abschluss. Und dann haben wir in Berlin angefangen, einen Platz zu suchen für uns als angehende Familie. Hab dann was in Kleinmachnow gefunden, so ein Vorort.
Ich habe gesehen, also ihr habt das ja nicht aufgehört, ihr habt bei diesem Geldstreik, hast du dann gemeinsam mit deiner Familie, also deine Frau hat sich dafür entschieden, deine Tochter?
Genau, die ist dann da geboren.
Die musste quasi mitziehen.
Ja, ob sie wollte oder nicht, ja. Aber die Kinder brauchen sowieso eigentlich nur Liebe.
Und ihr seid dann, war das das, was man in der Doku gesehen hat, dass ihr bei einer Kirche eingezogen seid als Familie in eine WG?
Genau, also zuerst waren wir in der kleinen Souterrain-Wohnung in Kleinmachnow. Da habe ich dann 9 Monate containert, die Lebensmittel aus der Mülltonne wieder rausgeholt.
Ja.
Hatte schon in Mexiko angefangen, legal die Lebensmittel zu retten, nämlich bei Bäckereien, Marktständen und Restaurants. Ich habe gefragt, hey, wann schmeißt ihr die Sachen weg? Leider auch in Mexico City, wo es große Armut gibt, kippen die frisch gepressten Orangensaft um 4 Uhr weg, weil um 3 Uhr das Buffet aufgehört hat. Und wir haben die Sachen halt abgeholt. Ich habe gesagt, jetzt mache ich das auch in Berlin. Habe mich aber nicht so wirklich getraut, weil ich dachte, wenn ich die Supermärkte anschreibe und sage, guck, ich weiß, was in euren Tonnen drin ist, ich klaue die quasi jeden Tag, habe 3 bis 5 Mal die Woche abends eben meine Streifzüge gemacht durch Berlin. Du hast es ja
dokumentiert.
Genau, ich habe dokumentiert und so und habe dann gesagt, was oder dachte, wenn ich denen jetzt schreibe und sage, lass uns doch mal zusammen einen Lösungsweg finden, wo ihr weniger Entsorgungsgebühren bezahlt, plus Employer Branding, also die Mitarbeitenden fühlen sich wohler, die Kundinnen auch, Bioläden, Biocompany, Dembski und anderes, ich glaube, wie heißt der Laden? Basic.
Der Laden heißt Dembski?
Dembski ist so eine Reformhauskette.
Heißt das nicht Dens?
Dens ist eine ist die größte Biokette Europas sogar. So, aber
ich dachte Dembski, jetzt, ich das den ganzen, meine ganze, also peinlicherweise alle Jahre falsch ausgesprochen, das heißt eigentlich Dembski.
Nee.
Okay, Gott sei Dank.
Hast du richtig.
Nochmal gerade so rausgekommen.
Genau, und die haben dann alle gesagt, nee, wir schmeißen nichts weg, holt alles die Tafel ab und so. Aber zum Glück hat irgendwie der Chef, der Gründer, Georg Kaiser von der Biocompany, von meiner Mail-Anfrage mitbekommen und hat gesagt, komm doch mal her, lass uns doch mal sprechen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen, Februar 2012, hat uns eingeladen mit der Family und seitdem durfte ich dann legal die Lebensmittel, die Tafel nicht abholen, bei ihm in einer Filiale in Zehlendorf abholen. Und das war der Beginn der Lebensmittelrettenbewegung, die wir dann mit Foodsharing gemerged haben. Das ist mittlerweile die größte Lebensmittel-ehrenamtlichen Bewegung Europas mit 600.000 Leute, die da jetzt dabei sind. 140.000, die Foodsaver sind, also die eben an Bäckereien, Marktständen, Restaurants, aber Supermärkten vor allem, die Lebensmittel abholen, wo die Tafel eben sagt, es ist mir zu wenig, die Uhrzeit passt nicht oder Standort etc. passt nicht in deren Route. Und das war sehr spannend, diese Zeit. Da habe ich auch sehr viel dann Medienaufmerksamkeit bekommen.
Worüber man über dich erfahren hat. Aber wenn du hast ja auch schon diverse Leben gelebt. Ich muss mal ganz kurz zu dem Thema Geld.
Ja.
Wie geht das denn, dass du ohne einen Cent mit einer Familie lebst? Was ist denn mit Versicherung? Was ist denn mit Versicherung, Gesundheitsvorsorge, gut, Lebensmittel hast du gesagt, das geht einigermaßen. Man müsste jetzt mal ein bisschen drauf rumdenken, wofür man noch Geld, allein am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, zu sagen, ich gehe mal mit meinem Kind ins Schwimmbad oder ins Kino, Fernsehen, also klar, muss nicht sein, man kann ja auch Bücher oder was auch immer, aber irgendwie auch, wo man sagt, ich will dem Kind mal ein Eis kaufen.
Ja, also ich habe das schon sehr dogmatisch durchgezogen, diese 5,5 Jahre, die es dann insgesamt waren, ohne Geld. Wie wir das gemacht haben, war letztendlich relativ einfach. Also zum einen, was die Versicherung anbelangt, Krankenversicherung ist obligatorisch in Deutschland. Da habe ich dann die erste Schwangerschaft, hat meine Frau noch gezahlt von Geld, was sie angespart hatte. Das war also für die Hausgeburt, die Hebamme.
Ja.
Und dann haben wir aber irgendwie gesagt, hey, wir wollen das jetzt auch nicht weiter illegal machen, sondern wir haben dann das Kindergeld angenommen. Meine Frau hat ein Ökobankkonto aufgemacht, da gingen die Penunsen rein vom Staat für unser Kind.
Ja.
Und davon hat die Krankenversicherung dann ihr Geld bekommen. Wenn man nämlich nicht viel verdient in Deutschland, muss man auch nicht so viel für die Krankenversicherung bezahlen. Wenn man jetzt Bürgergeld bekommt, dann muss man gar nichts zahlen, das übernimmt dann der Staat. Weil wir aber kein Geld vom Staat, außer dieses Kindergeld eben bezogen haben, haben wir es so gemacht. Das haben wir auch ab und zu eben für Vorsorgeuntersuchungen und so weiter genutzt. Und ja, auch ein Kind muss man ja auch zum Arzt bringen. Das haben wir dann so gemacht. Ich habe in dieser Zeit auch manchmal so Tauschgeschäfte gemacht. Das heißt zum Beispiel die Welt am Sonntag Journalistin. Hand gegen Koje, ganz genau. Ja. Das war dann in dem Fall, wir brauchten eine Waschmaschine, weil unsere kaputt war. Wir haben mit Windeln, so Stoffwindeln, unser Kind gewickelt, weil ich noch Abhalten noch nicht kannte. Also dass man die Kinder abhält, zum Beispiel nach dem Stillen. Und dann pieseln die oder kacken die. Die können ja nicht jetzt sagen, ich muss mal, sondern du musst denen dann schon die Chance geben. Und dann kann man das sogar ohne Windeln machen. Das geht auch sehr gut.
Ich bin nicht so drin in diesem Thema, noch nicht, aber
kommt noch.
Wahrscheinlich, wie meinst du, man kann, weil das ist ja, man kriegt es ja mit über Freunde, Freundinnen, dass quasi dieser Berg, der da anfällt an Windeln, was heißt abhalten? Sprich, du kannst es timen, wann dein Kind muss, dann kannst du es in eine Richtung halten und es fliegt weg. Also
genau. Das Kind fliegt und fliegt
also
weg.
Also nicht das Kind, sondern alles, was du nicht...
Was da rauskommt.
Ja.
So. Ja. Das funktioniert wirklich so, dass das Kind zum Beispiel nach dem Stillen, ja, da hat es ja gerade gegessen, getrunken.
Ich weiß nicht, dass es weiterhin ein kulinarischer Podcast ist. Darauf bestehe ich weiterhin. Ja.
Genau. Und dann gibst du dem Kind, oder in dem Fall wirklich dem Baby, die, ja, Chance, ihr Geschäft zu erledigen. Und das heißt dann, wir haben natürlich schon auch oft eine Windel dann angehabt, weil es trotzdem auch mal Unfälle geben kann, ja, eine Stoffwindel, ja, aber wir haben die um 90% reduzieren können, weil wir eben die Kinder dann vorm Schlafen gehen, kannst auch auf gewisse Signale achten von den Kindern, wie sie reagieren.
Besonders verkrampfte Gesichter.
Genau, unruhig, so also wie ein Hund, wenn er rausgehen muss, dann macht er sich auch irgendwie bemerkbar. Ja. Läuft im Kreis, wedelt mit dem Schwanz, jault oder so.
Stellt also sich tot.
Ja, wenn die müssen, dann nicht. Also dann stellen tot, machen die nicht.
Das ist richtig.
Und die Kinder, die machen dann halt auch auf sich aufmerksam.
Ja.
Da muss man jetzt nicht ganz feinfühlig sein und hochsensibel, sondern das kriegt man schon so mit. Und dann nimmst du das Kind einfach, das ist ja so ein kleines Wesen, und hältst dann das rechte und linke Bein so fest und hältst es dann über den Pott.
Jetzt gut in YouTube einschalten, damit ihr auch die Handbewegung dazu seht.
Genau.
Aber es gibt den Griff, den Stuhlgang-Griff. Raphael zeigt den gerade und dann kann man das Kind quasi auch zum Toilette gehen bewegen.
Genau, man zum gibt dem Kind Teilen. Wirklich die Chance, sich von seinem Geschäft ohne, weil eigentlich kein Kind und Baby kackt sich gerne zu und pisst sich gern ein, auch, ja, wenn das relativ gut mit diesen Plastikwindeln und so, was es da alles auf dem Markt gibt, dann abgefiltert, ja, wird. Trotzdem ist das eigentlich unnatürlich, und dieses, dass es überhaupt Windeln gibt, das ist eigentlich auch eine moderne Erfindung. Es gibt auch sogar Menschen, die Inuits, sogar da, wo es ganz kalt ist, da machen die das ohne Windeln. Und weil es eben darum geht, das Kind abzuhalten. Das funktioniert, und es hat dann auch so gut geklappt, dass wir kaum noch Windeln gebraucht haben. Das war beim zweiten Kind. Beim ersten Kind brauchten wir das, weil wir, ja, kannten diesen Hack nicht. Also immer so im Leben, manchmal will man irgendwas machen, wenn man aber das gar nicht weiß, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, dann kann man es auch schlecht umsetzen.
Das ist sehr spannend. Nur um ein bisschen aus dem Thema wieder rauszukommen, was ist ja mit den gesellschaftlichen Dingen? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich kann auch sehr sparsam leben, was mir wirklich wichtig ist im Leben, also Klamotten werden mir meistens mittlerweile, Gruß geht raus an Joseph Atelier, geschenkt. Ich bin der beste Fashion-Influencer, aber du schenkst mir was, ich trage die Sachen jahrelang und ich brauche nichts anderes mehr.
Ja.
So, ne? Also ich bin da nicht so auf Klamotten oder Konsumgüter bedacht, also Luxusartikel, aber was mir wirklich wichtig ist das Essen mit anderen Menschen. Als Koch bin ich ja nochmal in anderen Metiers unterwegs. Das heißt, ich will natürlich alles von Streetfood bis whatever mitnehmen. Aber wie ist das denn, wenn ich jetzt meinem Kind einfach mal so ein, was man sich auch erinnert, mal der Eismann hält vor der Tür und alle Kinder rennen hin.
Mhm.
Dein Kind rennt hin und kriegt kein Eis. Was habt ihr da gemacht?
Ja,
Mensch, beim nächsten Mal vielleicht, oder?
Guck mal. Ja, also wir haben tatsächlich auf der Reise schon angefangen, zum Beispiel auch Kinoplätze zu retten. Das heißt, das Konzept retten kann man ja nicht nur auf Lebensmittel anwenden,
sondern, ja,
du kannst ja Klamotten retten. 1 Million Textilien, Tonnen pro Jahr, ja, schmeißen wir in Deutschland weg. Die meisten sind noch tragbar.
Ja.
Wir schmeißen Elektronik weg, Bücher weg. Also letztendlich ist alles in Hülle und Fülle da. Es gibt zwar nicht immer das neueste Handy, was gerade weggeschmissen, ja, wird, aber in Deutschland lagern Dutzende Millionen Handys, die alle noch funktionstüchtig sind, in irgendwelchen Schubladen. Und das Gleiche gilt für Kassetten, CD-Player und Fernseher. Wir haben ja von allem mehr, als wir brauchen. So. Bei dem Eis jetzt konkret ist ein bisschen schwieriger, aber wir haben zum Beispiel Kino. Selber, unsere Kinder waren jetzt auch schon mal im Kino, weil die sind mittlerweile 8 und 11. Wir haben ein bisschen länger gewartet, dass die möglichst wenig mit Medien zu tun haben,
ja,
und kreativ sich entfalten können ohne Mattscheiben. Und sind aber schon auf der Reise auch in Kinos gegangen, haben gesagt, hey, guck mal, da gibt es irgendeinen Film, wo noch Plätze sind. Wir machen diese Reise, um ökologisches Bewusstsein zu fördern. Habt ihr nicht irgendwie einen Platz für uns? Und meistens haben die gesagt, ja klar, kommt, geht rein. Und das Gleiche kannst du auch...
Saw 2.
Ja.
Also Kinder sind ja quasi perfekt im Alter, da kann man, ja, mal den Splatterfilm anschalten.
Genau, wir haben dann natürlich auch Popcorn gerettet von den Sachen, die in der Mülltonne waren, weil die Leute ja auch nicht ihr Popcorn aufessen, hatten dann in Hülle und Fülle Popcorn.
Ja.
Das heißt, du kannst schon relativ bequem, wenn du nicht so einen speziellen Wunsch hast. Wenn du jetzt sagst, du brauchst genau die Kleidung, du brauchst genau die Milch oder... Also Hafermilch oder irgendwas Besonderes, das ist schwieriger. Aber,
ja,
irgendwie Essen, irgendwie Klamotten, irgendwie Elektronik geht ohne Probleme. Und bei uns war das dann sogar noch so ein Cliffhanger, um in die Medien reinzukommen, weil ich eben einer Frau, die eine Waschmaschine angeboten hatte, geschrieben habe, hey, ich brauche die, ich streich deine Wohnung, helfe dir beim Umzug, sag mir, was ich dir Gutes tun kann, und als Tauschleistung gibst du mir dann diese Waschmaschine, weil wir leben so, wollen Nachhaltigkeit, das Bewusstsein fördern, und deswegen sind wir im Geldstreik. Und sie so, finde ich spannend, ich bin nämlich Journalistin, ich melde mich mal und komm mal vorbei. Und dann kam die auch, die Waschmaschine haben wir von jemand anders dann am Ende bekommen. Und die hat dann Welt am Sonntag-Artikel gebracht, 2/3 von der Doppelseite. Und das war dann der Einstieg in die Medienwelt, weil ja dieser Geldstreik war ja das Ziel, das medial aufzuhängen, damit über
das
diese.
Das war von dir auch geplant.
Das war alles geplant. Ja. Und geht, glaube ich, heute immer noch. Also wenn du irgendwas Extremes machst, dann wollen die Medien irgendwann wissen, warum. Wenn du polarisierst, also das heißt, wir haben ja auch mit diesem, wenn wir nutzen kein Geld, oder ich vor allem als Mensch, da haben wir die Leute auch ein bisschen Fragezeichen oder Ausrufezeichen vor den Kopf gehalten und gesagt, hey, es ist so viel da von allem, wir brauchen nichts Neues, lass uns erstmal das nutzen, inklusive auch Wohnraummöglichkeiten, weil auch Millionen Wohnungen und Zimmer leer stehen in Europa, da einfach Bewusstsein zu schaffen. Und das war dann der Moment, wo ich auch den Mut bekommen habe, überhaupt an die Supermärkte heranzutreten, weil ich dachte, wenn die mir dann sagen, die schmeißen nichts weg, dann kann ich da einen medialen Stunt draus machen und kann die quasi aufziehen vor den Medien und sagen, guck mal, ihr lügt hier.
Das war quasi dieser Moment bei Stern TV, wo dann stand, die ganzen geretteten Lebkuchen, Dominosteine und sowas kamen von Edeka.
Ja.
Und Edeka wirbt mit dem Slogan, wir lieben Lebensmittel. Also scheinbar halt doch nicht so sehr, ne?
Ja.
Wenn wir, also für alle, die es noch mehr interessiert, ich könnte jetzt stundenlang zuhören, schaut mal bei YouTube vorbei, die Clips von Raphael sind da online noch, von Stern TV, von bei Markus Lanz sahst du, du hast einiges dazu schon berichtet. Jetzt hast du, es gibt Gastgeschenke, wie ihr wisst, es gehört sich einfach, ja, wenn ihr zu Besuch kommt, bringt immer was Nettes mit. Raphael sitzt nicht nur in der Surplus-Kluft da, er hat auch was mitgebracht von Surplus für mich. Ich sag, wie es ist. Ist ja alles für mich. Wir haben hier einen Tisch voll. Gut, ihr seht es wahrscheinlich überhaupt nicht. Hier sind jede Menge Lebensmittel. Wir haben von Share, haben wir Hafer, Trinkpulver. Ich glaube, die Dose ist auch nicht ganz günstig. Ich gehe mal ganz kurz rum.
Mhm.
Und schrei einfach ein bisschen ins Mikro, damit man es besser hört. Wir haben hier vegan Heldenbrot. Ich nehme mal das Mikrofon ein bisschen mit.
Ja.
Wir haben hier Heldenbrot. Wir haben Crunchy Banana. Wir haben hier Chips, wir haben, was ist das denn hier?
Vegane Mayo.
Und was ist Eiweiß? Ja, geil. Das sind alles Top-Produkte, die ich vermutlich eher so im Reformhaus vermuten würde, ne?
Genau, also wir haben bei Surplus.
Das ist Apfelmus.
Ein Kompott irgendwie, ich glaube, Passionsfrucht oder irgendwas.
Ja, weil es ist, da steht es aber auf Holländisch drauf. Wo ist denn das her? Also wieso sind hier sind ja teilweise auch ausländische Produkte. Nee, Dänisch. Nee, hier, Norwegen, meine ich. Kann das sein? Also wo hast du das her?
Ingredienza, geil, stimmt. Habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Also es ist so, dass in Deutschland eine LKW-Ladung pro Minute an Lebensmittel pro Minute eben verschwendet wird.
Eine LKW-Ladung?
Pro Minute. Das
also
sind 34 Tonnen.
Also die Aufnahme, die noch ungeschnittene Aufnahme, wir haben noch Pause zwischendurch gemacht, geht jetzt seit 80 Minuten, sprich während wir hier reden, wurden 80 LKW-Ladungen Lebensmittel weggeschmissen?
Volle LKW-Ladung, und zwar mit maximaler Gewichtszulassung, wurden in den letzten 80 Minuten verschwendet. Das heißt, insgesamt wird die Hälfte von dem, was wir hier produzieren und importieren, nicht gegessen. Und die Hälfte der Lebensmittelverschwendung circa entsteht eben, bevor es überhaupt bei uns zu Hause landet. Und diese Produzenten, Großhändler, die haben eben Waren übrig. Der Hauptgrund ist das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt ja, mindestens haltbar bis und nicht sofort tödlich ab.
Wobei, aber es gibt ja noch bei Hackfleisch beispielsweise zu verbrauchen bis.
Sehr gut.
Was halt wichtig ist, viele Leute heben Hackfleisch auch sehr lange auf, aber aufgrund der großen Oberfläche würde ich euch empfehlen, verbraucht es wirklich bis dahin. Ne?
Das ist eine harte Deadline.
Ist
darf
wirklich,
man nicht
ist,
mehr verkaufen und gesundheitsschädlich.
Aber das Problem ist, dass die Menschen nicht ganz wissen, was denn die beiden Sachen für einen Unterschied haben.
Und dann machen sie was?
Sie schmeißen das weg, sobald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wurde.
Genau, ich kenne sogar Leute, der mir erzählt, das ist jetzt, morgen läuft es ab, also morgen ist es schlecht in Anführungsstrichen, ich schmeiß lieber heute schon weg, weil es könnte ja heute schon schlecht sein.
Ja.
Also es ist eine große Unwissenheit in der Gesellschaft bei uns da, wir können es uns auch leisten, 300 Euro pro Jahr, pro Nase in Deutschland in die Tonne zu kloppen, an Lebensmitteln.
Wenn das mal reicht, also bei, ich glaube, das ist ein...
Das ist der Schnitt.
Ist ein Schnitt, aber ich glaube, wenn ich bei manchen Menschen da so mal hinschaue, ist es wesentlich mehr. Die stört's halt auch wahrscheinlich nicht so sehr, aber es geht ja auch ums Lebensmittel. Und ich merke, dass die Menschen sehr wenig auf sich selber vertrauen, auf ihre eigene Nase, auf ihre eigene Zunge, weil wenn ich ein Rezept poste, oftmals für Soßen oder für Öle oder für irgendwas, eingelegt ist da oben, dann ist die meistgefragteste Frage unter meinen Videos, super Rezept, aber wie lange ist es denn haltbar? Kannst du das mal dazu schreiben? Wo ich mir denke, Leute, also ich habe jetzt mein Öl hier 1,5 Jahre, ich riech dran und dann ist es gut oder ist nicht gut. So, es kippt irgendwann und dann probiert es. Es bringt euch nicht um, mal kurz einen Löffel reinzuhalten und zu probieren. Ja. Ne? Also wenn es mal bitzelt, hat mein Chef immer gesagt, bitzelt schon, nee, dann raus damit. So, ne? Ja. So einfach ist es. Also es ist nicht tödlich, das meiste.
Es gibt sogar eine Studie von Greenpeace, die haben Joghurt über 8 Monate kontrolliert, nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wo es abgelaufen schon war. Und es war sogar 8 Monate danach noch genießbar. Das heißt, dieses auf die Sehen, Riechen, Schmecken, anstatt nur das MHD zu checken, sagen wir bei Surplus immer. Das heißt halt wirklich, vor 40 Jahren wurde das Mindesthaltbarkeitsdatum eingeführt, um die Verbraucherinnen zu schützen. Hat dazu geführt, dass wir uns in den letzten 40 Jahren sehr weit davon entfernt haben, auf unsere eigenen Sinne zu vertrauen, wie es die letzten Jahrtausende Standard war. Sondern wir sehen jetzt dieses Datum und so ein Produzent, der garantiert eben, bis zu diesem Datum ist die Verantwortung bei den Produzenten. Das heißt, wenn jetzt hier eins von diesen Produkten, die wir hier gerettet haben, im Supermarkt liegt und ein Kunde oder eine Kundin beschwert sich über das Produkt und sagt, habe ich Magenverstimmung bekommen und das ist noch nicht abgelaufen gewesen, dann ist der Produzent im Zweifel haftbar. Wenn jetzt der Supermarkt es verkauft in Deutschland und fast allen anderen EU-Ländern, ist das auch erlaubt, auch nach Ablauf vom Mindesthaltbarkeitsdatum, eben nicht zu verwechseln mit Verbrauchsdatum, zu verbrauchen bis ist harte Deadline. Gibt es aber nur bei ganz wenigen Produkten im Supermarkt, also weniger als 1%.
Meistens Fisch oder Fleisch.
Genau, frische, so rohe Eierspeisen zum Beispiel. Oder auch mal abgepackte Salate in Plastiktüten haben sogar
auch frisch zubereitet Speisen, ja.
Und der Rest ist aber alles auf MHD-Basis und das heißt, diese Einführung von diesem Datum hat da geführt, dass wir uns entfernt haben. Wir sind ja sowieso eine Supermarktgeneration, wir wissen gar nicht mehr, wie viel Kraft und Arbeit und Schweiß Wasser, meistens ja leider auch Pestizide, so ein Lebensmittel überhaupt gebraucht hat, damit es irgendwann im Supermarkt landet und dann schmeißen wir halt zu Hause auch noch so viel weg. Und da wollten wir eben sowohl mit Foodsharing Bewusstsein schaffen und die Leute empowern, auf ihre Sinne mehr zu vertrauen und bevor sie es wegschmeißen, zu kosten. Das heißt, du musst ja auch nicht einen Joghurt, wie du sagst, wegexen und einfach runterschlingen, sondern wirklich probieren. Du kannst sogar ausspucken.
Wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr die Leute versucht zu schulen? Wen habt ihr versucht zu schulen?
Also letztendlich... Ja, Foodsharing ist eine große Bewegung, wo mittlerweile fast 100 Millionen Kilogramm Lebensmittel jetzt gerettet worden.
Aber wer ist da drin?
Da sind alle drin, also von Millionären zu Menschen, die ganz wenig Geld haben.
Eine Personenanzahl, also wie viele Menschen?
Ah, da sind jetzt 600.000 Menschen, die mitretten bei Foodsharing. Davon sind 140.000 welche, die akkreditierte Foodsaver sind. Das heißt, die haben 140.000. Und die retten bei 13.000 Locations in der Dachregion, dort, wo die Tafel eben nicht retten kann oder will.
Ich kenne das, ich habe damals auf dem Marktplatz gewohnt in Offenbach, während meiner Kochausbildung. Super spannend, also wenn du auf dem Marktplatz wohnst, ist genial, würde ich immer wieder empfehlen. Mache ich nochmal in meinem Leben, irgendwann. Und da sind die Leute nach dem Markt, es sind Leute gekommen mit, wie nennt man die Fahrer, mit diesen Lastenrädern.
Ganz genau.
Und haben die Sachen eingesammelt und haben die aber auch erstmal zur Seite gestellt vom Marktplatz und da kamen schon direkt die ersten Anwärter. Und dann wurde schon mal großzügig verteilt und der Rest wurde mitgenommen, irgendwo hingebracht, wo es weiterverteilt worden ist. Ne? Also ich glaube, das war dann wahrscheinlich
Foodsharing gewesen. Sowas. Also mittlerweile gibt es 6.000 Abholungen in der Dachregion täglich und da wird ganz schön viel gerettet.
Aber du bist ja jetzt nicht für Foodchain hier.
Genau, ne, ich bin hier, weil du gefragt hast, Bewusstsein schaffen.
Ja.
Also wir sind alle Teil des Problems und können Teil der Lösung sein. Ja. Und ich dachte, Foodchain, ich mache das geldfrei, das funktioniert auch heute noch geldfrei, umsonst kann jeder mitretten.
Ja.
Aber ich habe dann auch irgendwann festgestellt, hey, nicht jeder kann und möchte um 19 Uhr oder 22 Uhr beim Edeka oder beim Bäcker um die Ecke dann antanzen pünktlich und dann mit zwei Säcken nach Hause gehen und dann musst du es ja auch noch verteilen. Also du rettest bei Foodsharing immer viel mehr, als du selbst verzehren kannst und musst es dann aber auch verteilen. Das ist deine Verantwortung. Darfst du es nicht verkaufen. Und da habe ich gespürt, hey, jetzt muss ich eine Lösung schaffen, bei der alle Menschen legal mitretten können und zwar bequem als Dienstleistung. Und deswegen der Name Surplus ist der Sir, der Butler, der den Mehrwert, den Plus, das, was noch übrig bleibt in der Gesellschaft, wertschätzend zurück in die Gesellschaft bringt. Also wirklich als Butler, wir den Leuten die Lebensmittel, die wir gerettet haben, die Qualität überprüft haben, im Schnitt 35% günstiger als der unverbindliche Preisempfehlung, den Leuten nach Hause schicken.
Und was mich ein bisschen überrascht hat, ich habe ja, wir haben uns ja über E-Mail geschrieben. Ich meine, klar, also Logo, du bist auch das Gesicht einer Marke. Das ist aber hier keine Werbung. Sprich, ich möchte mir Leute einladen, mit denen ich mich gerne über solche Themen unterhalte. Meistens, also, und jetzt habe ich letztens erst gesehen, wie diese Firma von dir aussieht, weil du warst in einem Reality-Format zufällig zu sehen. Jenny hat das geguckt, ich war nebenbei am Laptop und dann habe ich so rübergeschielt und auf einmal habe ich gesehen, ich kenne deine Stimme auch aus Interviews und auf einmal springst du quasi bei den Ochsenknechts rum. Also sprich, Jimmy Blue ist irgendwo hingefahren und hat gesagt, er hat Anteile von einer Firma bekommen und dafür macht er Werbung. Und dann dachte ich mir, okay, gut, was soll das schon, also wer soll das sein? So vielleicht irgendwie Mode oder so. Und auf einmal steht er in gigantischen, in einer wirklich großen Lagerhalle von dir. Also erstmal habe ich gedacht, Sir Plus, das ist halt irgendwie so ein Öko-Supermarkt, Prenzlauer Berg oder so. Das habe ich mir vorgestellt. Aber diese Hallen, in denen du auf einmal drin standest und ihn begrüßt hast, das sah ja aus wie ein Amazon-Lager. Mhm. Also so stelle ich mir ein Amazon-Lager vor. Es waren gigantische Hallen, viele Mitarbeiter, alle schwirren rum. Es waren keine, also es waren keine vergammelten Gemüsesorten, es war alles Frischware, es sah wirklich sehr geordnet und ordentlich aus, wo ich mir denke, das Ziel, was du dir anfangs gesetzt hast, als du noch jünger warst, dass du mal Millionär werden willst, das glaube ich fast hast du damit erreicht, so wie das aussieht.
Naja, also erstmal ein Startup ist erstmal immer ein krasser Rollercoaster. Also
ein Startup, wie lange gibt's Surplus?
Ich habe vor 6 Jahren gegründet und seit 5,5 Jahren haben wir tatsächlich mit einem Supermarkt angefangen in Berlin.
Aber dann ist 7 das eröffnet. Noch ein Startup?
Für mich ist Surplus auf jeden Fall noch ein Startup, vor allem weil wir ein Pivot hatten. Pivot heißt quasi nochmal Geschäftskonzeptänderung. Ja. In dem Fall hatten wir 7 Märkte, wirklich so wie die Tante Emma-Lädchen. Wir hatten auch manche, die waren 400 Quadratmeter groß.
Also das sind quasi die Storefronts von Surplus, also nicht nur Versand.
Genau, wir hatten Supermärkte, damit sind wir gestartet mit einer Crowdfunding-Kampagne, haben jetzt auch gerade eine Crowd-Investing-Kampagne gemacht, wo 350 Menschen investiert haben in Surplus. Ja. Das heißt, ja, wir sind community-based, wir wollen Bewusstsein schaffen, wir sind eine Bewegung von Menschen, die sich entweder ehrenamtlich über Foodsharing oder jetzt mit Surplus eben bequem zu Hause gegen die Verschwendung einsetzen. Und dann mit Corona, das hat unser Geschäftskonzept ein bisschen durcheinander gewirbelt, weil wir hatten Stagnation. Das heißt, wir sind natürlich noch nicht profitabel, haben bisher nur 9 Milliarden aufgenommen von Investoren und Banken, um das Geschäftskonzept überhaupt größer zu machen.
Moment, 9 Milliarden.
9 Millionen.
9 Millionen sind für eine Menge Menschen da draußen viel Geld irgendwo. Also ist ja keine kleine Summe.
Nee, das stimmt. Das ist schon, aber ich glaube auch mittlerweile an Geld so ein bisschen wie ein Messer. Das heißt, ich kann mit einem Messer ein zauberhaftes veganes Gericht zubereiten und kann Menschen laben. Ich kann aber auch mit dem gleichen Messer einem Mensch oder einem Tier Leid zufügen. Und das ist Geld. Das heißt, Geld ist erstmal neutral und jetzt hängt es davon ab, wo investiere ich Geld. Investieren heißt nicht nur in eine Firma, in eine Aktie.
Oder in welcher Hand liegt es?
In unser aller Hände, weil wir mit dem Geld, wir können alle paar Jahre für die Politikerinnen abstimmen, aber wir können jedes Mal, wenn wir einkaufen, ob wir wollen oder nicht, gehen wir wählen. Ich gebe meinen Stimmzettel ab. An der Kasse oder im Checkout online sage ich, ich finde dich geil, Firma. Ich finde es gut, wie du mit der Natur umgehst, mit den Mitarbeitenden und was du überhaupt schaffst.
Man kauft Miniaturanteile.
In dem Sinne, eigentlich sage ich ja, wenn ich jetzt bei Amazon einkaufe, ich finde das Konzept gut, das ist praktisch und ich stehe dahinter. Dass wir das dann manchmal ausblenden, dass es vielleicht auch negative Aspekte hat. Surplus ist auch nicht rund, also wir machen auch noch nicht alles perfekt, aber wir versuchen mit Ökostrom, Ökobankkonto, recycelte Sachen, wo es überall geht. Plus, dass wir natürlich in sich nicht nur so ein Konzept haben, was ich auch sehr cool finde, wie Share, kauf was und wir tun was Gutes. Aber an sich sind die Produkte ja immer noch gleich, aber es gibt diesen Plus eins, diesen Mehrwert, den man schafft. Das haben wir auch eingeführt seit 2020 mit der Welthungerhilfe, dass wir pro Bestellung, die online getätigt wird, eine Schulmahlzeit in Burundi, wo das ärmste Land der Welt, eben Geld der Welthungerhilfe geben und die ermöglichen eine Schulmahlzeit. 440.000 Schulmahlzeiten haben wir jetzt gemeinsam schon ermöglicht. Und das spielt auch wieder auf diese große Vision von mir an, eine Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben. Und das ermöglichen wir halt nicht nur durch Bewusstseinsschaffung hier vor Ort und Lebensmittelverschwendung reduzieren, weil es sind ja Mittel zum Leben und dass da eine größere Wertschätzung wieder stattfinden muss auch, obwohl wir es uns leisten können, so viel zu verschwenden, eben da auch wirklich den Menschen, die heute Lebensmittel brauchen, zur Seite zu stehen. Und das ist also für mich der Rahmen. Das heißt, die Strategie von Foodsharing, mich gegen Verschwendung einbringen und jetzt dann zu sagen, hey, wir machen mit Surplus das Gleiche, nämlich auf diese Vision hinzielen, nur halt jetzt in einem kapitalistischen System, wo ich aber auch sinnvolle Jobs schaffen kann. Nicht nur für mich, ich musste auch irgendwann Geld verdienen, weil ich nach 5,5 Jahren, meine Frau hat mich zum Glück nicht verlassen, aber es war sehr extrem, ich war sehr dogmatisch, dann zu gucken, wie kann ich jetzt weiter auf meine Vision zu steuern, aber in diesem System selber meine Miete bezahlen und mittlerweile auch Millionen natürlich an Steuern und Gehältern und so weiter zahlen konnte durch Investorinnen, die an mich und unsere Vision glauben und da investiert haben und sagen, hey, finde ich cool, wurde ja subventioniert die letzten Jahre und weil wir ein Impact-Startup sind, wir wollten Gutes tun, waren die Millionen, die jetzt auch in Anführungsstrichen verbrannt worden, für eine gute Sache, weil wir jetzt auch schon viele Millionen Kilo Lebensmittel gerettet haben, obwohl es sich noch bisher überhaupt nicht getragen hat. Und auf deine Frage zurück, ob ich Millionär bin. Startup ist ein Rollercoaster, wir mussten alle Läden schließen vor 1,5 Jahren, sind seitdem nur noch ein reines Online-E-Commerce-Business, haben 70.000 Kundinnen und sind aber noch nicht profitabel. Das wird erst so gegen Ende 2024 passieren, wollen dann aber auch nicht profitabel sein und da irgendwie Geld abschöpfen, sondern weiter wachsen, weil das Thema einfach so gigantisch groß ist, die Lebensmittelverschwendung und der Lebensmittelmarkt noch riesig ist, allein nur hier in Deutschland. Weiter wachsen, noch mehr Menschen enablen, empowern, mitzuretten und das Bewusstsein weiter in der Gesellschaft zu steigern. Und es kann natürlich sein, was auch die Investoren wollen, dass irgendwann Geld zurückkommt. Die haben das ja, das war ja keine Spende, die gemacht haben, sondern die haben Anteile bekommen, wie jetzt auch die 850 Leute von Companisto, so einer Crowd-Investing-Plattform, die haben Anteile an der Firma jetzt gekauft, zwischen 250 und 50.000 Euro. Und manche Investoren haben auch schon Hunderttausende investiert. Und ich freue mich natürlich auch, das sind meistens Impact-Investorinnen, dass die ihr Geld dann zurückbekommen und vielleicht auch Multiple, also vielleicht 3, 4, 5 Mal mehr Geld zurückbekommen und dann mit diesem Geld aber auch hoffentlich wieder investieren in etwas Nachhaltiges und letztendlich anderen Menschen verhelfen, ihre Träume zu verwirklichen, möglich zu machen und so, dass wir insgesamt diesen Turnaround schaffen als kapitalistisches System, was gerade nicht nachhaltig funktioniert, den Kapitalismus zu hacken. Und das, so sehe ich meinen Job da in diesem System, das zu transformieren und mit Geld zu verändern. Positiv.
Das ist eine Antwort, wo ich denke jetzt gerade über die Regale bei dir nach im Laden. Und nur, dass wir unsere Kategorien hier nicht mehr vergessen bei Pot mit Ei, kommen wir doch mal zur ersten Kategorie, um dem Ganzen ganz kurz eine kleine Break zu geben. Und die da heißt
Shrimply the Best.
Und bei Shrimply the Best gehe ich zu dir nach Hause und öffne den Kühlschrank und ich will 3 Zutaten haben, die bei dir immer im Kühlschrank zu finden sind und die du brauchst, damit du dich wohlfühlst, damit du immer mal schönes zaubern kannst, damit du morgens aufstehst und hast das, was du brauchst, wie du denkst. 3 Zutaten.
Also in dem Fall ist es nicht im Kühlschrank, aber ich hoffe, es ist okay.
Naja, Trockenlager. Ich muss mir erstmal anhören, bevor ich es gelten lassen kann.
Genau, also ich habe lange darüber nachgedacht und bei uns, ich habe das über meine Frau, die aus Mallorca ist, kennengelernt. Pamboli nennt sich das, Panamboli. Das heißt Brot mit Öl letztendlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber...
Ich kenne das aus der italienischen Küche, dass du quasi einfach ein bisschen Öl auf den Teller machst, ein bisschen Salz rein und dann tunkst du das Brot im Öl.
Genau, und in dem Fall machen wir es so, wir haben es ein bisschen abgeändert, aber es ist quasi unser Standardbrot und Brot passt ja auch zu dir, Brot ohne Ei, aber Brot mit Knoblauch erstmal rein, also erstmal toasten, dann Knoblauch rüber reiben, mehr oder weniger, je nachdem wie gern man Knoblauch mag. Dann
über ein bisschen mehr.
Ja genau, ist auch gesund, dann ein bisschen Öl rüber, schönes Olivenöl. Und dann Tomaten reinschneiden.
Heißt doch Tostada.
also gibt es vielleicht auch unterschiedliche Namen für, das kommt, Mittelmeerraum ist ja auch ähnlich, in dem Fall,
also Panamboli ist Mallorca. In Spanien gibt es auch dieses typische Frühstücks, wenn du in ein Café gehst, kriegst du dieses Tostada.
Ja, könnte sein, ja. Also wir kennen es als Panamboli.
Panamboli.
Und dann machst du halt einfach noch diese Tomaten.
Ja.
Kannst du auch zerkleinern in so eine Maschine oder einfach in Scheiben schneiden.
Ja.
Und dann kommt noch ein bisschen Salz drüber. Und wenn du willst, kannst du natürlich noch irgendwelche Setzlinge, also Keime, Keimlinge drauflegen.
Also, weil, ja, bei einer sehr feuchten Aussprache auch gerne ein paar Keime oder so.
Genau. Und dann ein bisschen Salz ist eben wichtig. Und dann kannst du auch noch Käse drauf machen. Bei uns halt vegane Käsescheiben oder sonst einfach klassisch ohne. Und dann das genießen. Und das schmeckt absolut Oberhammer und war für mich ein kulinarisches Orgasmuserlebnis, als ich das in Mallorca bei meiner Frau zum ersten Mal gekostet habe, weil in meiner deutschen Küche, in meiner deutschen Kultur in Anführungsstrichen, gab's dieses Konzept Brot, Knoblauch nicht. Und ich habe das, ich habe immer Brot gegessen jeden Tag, aber nie sowas. Immer irgendwelche komischen Aufstriche. Und das hat mich sehr beeinflusst und das ist jetzt auch unser Standard Brot, unser Standard Dish bei uns zu Hause, was wir jedes Mal, wenn es Brot gibt, mindestens einmal, wenn auch zwei, dreimal essen. Jeder von uns.
Das war quasi eine der gelungensten Vermischungen zweier Kategorien, deswegen haue ich sie einfach noch hier im Abhang. Das wäre nämlich die Spezialität des Hauses. Du hast nämlich gerade eben sowohl deine Grundzutaten mit einem Rezeptvorschlag verbunden, wenn ich das so nehmen darf.
Ja, ja.
Und da haben wir quasi gerade zwei Kategorien auf einmal geschlagen. Das ist ja fantastisch. Jetzt habe ich gesehen, du hast Jimmy Blue Ochsenknecht eingeladen, um gemeinsam mit euch Lebensmittel zu retten.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie weit du darüber reden magst, willst, aber mich würde sehr interessieren, wie du denn zu der Auswahl, ich meine, ich bin irgendwo Content Creator und interessiere mich natürlich sehr über Marketingkonzepte, weil ich aus dieser Geschichte, also aus dem Bereich komme. Ich habe lange für Markenkonzepte geschrieben und die auch umgesetzt. Ich wäre jetzt bei der Auswahl für Surplus nicht auf selbige Person gekommen. Und nach Anschauung der Serie hätte ich mir sogar eher den Bruder genommen.
Mhm.
Der kommt super sympathisch weg. Also sehr, 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 ich glaube, der ist sehr lieb, sehr nett, sehr aufgeschlossen und auch tiefgründig. Aber wie kam das? Wie kam es zustande? Gibt es diese Kooperation noch oder ist das?
Ja, also sag mal, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Also vielleicht auch, weiß nicht. Ist immer so, wenn man was zusammen macht, dass man vielleicht manchmal, wie wenn man verliebt ist, nur an das Schöne denkt und so und dass alles läuft. War bei mir ein bisschen, bisher zumindest, kann sich auch noch ändern, ein bisschen zu wenig Tiefgang.
Ja.
Das heißt, er soll der, oder die Idee war, er wird Surplus-Botschafter und nimmt die Menschen mit auf seiner Reise, was Erkenntnisse und Wissen anbelangt, wie geht man mit Lebensmitteln um, wie viel wird überhaupt verschwendet, wo wird verschwendet, warum, was können wir dagegen zu Hause tun.
Ja.
Und seine Community auch mitnimmt und diesen Rahmen dann natürlich dann auch quasi Brand Awareness für Surplus schafft. So. Also es ist für mich immer wichtig, dass es nicht nur um Surplus geht, sondern um das Thema, weil am Ende schmeißen wir alle Lebensmittel weg. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich dann damit um als Privatperson und wie kann ich es vermeiden, vorbeugen. Und da war ein bisschen zu wenig bisher an Dingen, wie er sich eingesetzt hat, wie er seine Community da abgeholt hat.
Ja.
Das heißt, ich sehe das jetzt noch nicht als abgeschrieben, aber auf jeden Fall bisher unter der Erwartung, wie die Kooperation oder sein Einsatz für das Thema lief.
Wie seid ihr mit der Auswahl auf ihn gekommen?
Das lief über jemand, den ich kannte und der meinte, hey, ich kenne da jemand und der kennt jemand und dann habe ich mit ihm telefoniert. Und
auf einmal steht Jimmy Blue Ochsenknecht im Wohnzimmer. Das ist ja, kennen wir doch alle irgendwie.
ja, das ist wieder die Frage, wie du vorhin gesagt hast, mit dieser Wilde Sieben oder wie heißen die Leute da im Dschungel?
Die Wilde Sieben, du meinst die wilden Kerle oder,
Wild oder?
Seven versus Wild.
Seven versus Wild, aha, genau. Also sowas auch. Vielleicht klappt es ja. Ich glaube, es war wichtig, auch Dinge, die man möchte, nicht nur für sich zu behalten, zu verschriftlichen hilft, ja, sie zu kommunizieren hilft, das erhöht die Chance, dass es Wirklichkeit wird. Und dann noch mit Leuten drüber sprechen, tut einfach gut. So.
Das stimmt.
Und bei mir war es so, ich habe so einfach mal, ey, mal gucken, gibt's nicht irgendjemanden, der Bock hätte,
ja,
für Surplus und für das Thema einfach noch mehr Bewusstsein zu schaffen. Und dann kam halt das bei ihm an. So. Aber es gibt auch andere Leute, Esther Schweins zum Beispiel ist eine mittlerweile sehr liebe Freundin, ist auch Botschafterin seit vielen Jahren. Jetzt haben wir noch jemand Neues, das darf ich noch nicht verraten, aber der hat sich auch schon, der hat eine ganz tolle Haltung, dieser Mensch, und setzt sich seit 20 Jahren für unsere Erde und die Tiere ein und ist ein Schauspieler, ein sehr berühmter.
Saß er mal in einem Interview neben dir?
Genau.
Ah.
Mehr noch nicht verraten.
Der hat sich auch in dem Interview sehr für dich eingesetzt, wenn
ja,
ich mich recht erinnere. Mm-hmm. Wenn wir jetzt mal, das ist wirklich ein Riesenthema. Ich würde fast sagen, dass du auf jeden Fall nochmal kommen wirst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Oder ich besuche dich mal. Das fände
ich auch. Ja, immer, ich würde mich auch freuen.
Wir unterhalten uns da gleich nochmal drüber, wenn wir jetzt quasi wenn du mal den Zuhörern oder den Zuschauerinnen hier mal was mitgeben könntest. Mhm. Oh, das ist schwierig zu formulieren, weil jeder von uns kann ja irgendwo was tun. Wir haben darüber gesprochen, dass er mit dem Kauf bestimmter Artikel bereits was tut.
Oder auch nicht Kauf. Also
oder auch nicht
der Kauf, Boykott, was tut. Zu sagen, hey, ich lehne tierische Produkte ab, die Marke lehne ich ab, weil ich da nicht dahinter stehe.
Voll.
Das hilft auch. Also man kann nicht nur aktiv unsere Gesellschaft verändern, indem ich etwas kaufe,
ja,
sondern auch indem ich etwas nicht kaufe oder eben ablehne.
Ja, da hatten wir auch gerade im Voraus ein gutes Gespräch, weil ich habe mit Raphael darüber gesprochen. Ich arbeite mit Followfood zusammen. Das ist einfach eine Marke, die ich sehr unterstütze und bei denen ich den Ansatz liebe, dass man quasi nicht drüber nachdenkt, irgendwas einfach nur zu verneinen, sondern irgendwas besser zu machen. Gleichzeitig bekomme ich jetzt gerade eine Anfrage von Coca-Cola. Ich sag, wie es ist. Also Coca-Cola möchte mit mir zusammenarbeiten und in Richtung Essen arbeiten. Und natürlich, die erste Sache ist natürlich, wir reden jetzt nicht über das Monetäre. Coca-Cola ist der reichste Unternehmen der Welt, logischerweise, und bieten einem sehr viel Geld. Kann man natürlich auch als Greenwashing bezeichnen oder whatever, um irgendwie die Marke aufzupolieren. Und dann sagt aber jemand zu mir Folgendes, Tim, ich würde das nicht einfach so ablehnen, denn man kann natürlich die Kleinen unterstützen auf ihrer Reise, die Welt besser zu machen, aber eigentlich wäre es viel cleverer, in die Großen mit reinzugehen und da etwas zu bewegen. Denn wenn die irgendwie auch nur ein Minimum verändern würden, hätten sie viel mehr Impact als so manches Start-up. Und den Gedanken fand ich ganz clever. Die Frage ist natürlich sehr, ob man jetzt quasi, wie du vorhin vermittelt hast, ob man jetzt quasi ein Startup ist, was die großen Peaks, oder ob man quasi in die großen reingeht und das Ganze umdreht. Wobei ich mich da aber nicht in der Rolle sehe. Ne, das ist dann schwierig. Aber
uns nicht, aber es geht eher darum, viele Leute fragen mich auch in den letzten 12, 13 Jahren, seitdem ich auf der Bildfläche so bin, was kann ich denn machen?
Das war meine Frage.
Ja.
Perfekt, dass du es sagst.
Genau, und was kann ich denn machen? Heißt, glaube ich, wirklich zum einen zu schauen, erstmal arbeite ich denn, weil wir haben Freunde und wir haben soziale Kontakte, Familie, das macht uns am glücklichsten. Es gibt Glücklichkeitsstudien darüber. Long-lasting relationships.
Ja.
Yeah. We are social beings. Wir brauchen soziale Interaktion. Damit steigt schon mal die Glücklichkeit.
Jetzt habe ich aber auch aus deiner Reise mit Marc Gebauer gesehen, dass ihr einen Glücklichkeitsprofessor getroffen habt und der sagt, Geld macht ebenso glücklich.
Ja, aber auf keinen Fall macht es glücklich, wenn du nicht diese sozialen Kontakte hast. Ob die dann vielleicht fake sind teilweise, weil die nur die Leute dein Geld wollen, ist nochmal ein anderes Thema. Aber solange am besten Fall natürlich authentische Freunde, Familie, eigene Kinder, was auch immer, das hilft uns. Aber auch der Postbote, die Kassiererin, die Müllabfuhr, alle Leute, die wir in unserem Leben begegnen können. Das heißt auch jemand, der einfach da lang spaziert, den ich immer öfter sehe, mit einem Hund. Einfach mal einen Smalltalk halten. Wie geht's dir? Was läuft? Cooler Hund. Das tut uns allen gut.
In Berlin kriegst du oben drauf ab und zu noch ein paar auf der Fresse. Aber ist auch ein Kink.
Es kann auch mal passieren, aber in der Regel, so wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es auch zurück.
Das stimmt. Und wenn man sich lange noch mit den Menschen in Berlin unterhält, habe ich hier sehr schön gemerkt, die hören nicht mehr auf zu reden irgendwann.
Mhm.
Erstmal ist kurz mal, was willst du denn? Und auf einmal lassen sie sich nicht mehr los und erzählen über den Opa. Wirklich ganz eigenartiges Phänomen hier oben, ob es der Handwerker ist, ob es an der Kasse ist. Kurz mal das Eis brechen und dann geht's richtig rund.
Voll, weil das uns eben wirklich nachhaltig erfüllt. Genau, es ging nur um Glück. Was können wir tun? Das heißt, unsere meiste Zeit, die wir in unserem Leben verbringen, ist auf Arbeit. Mehr sogar noch als schlafen. Das heißt, erstmal, glaube ich, sollten wir schauen, was tue ich überhaupt in meinem Job? Stehe ich da dahinter? Fühle ich mich wohl mit meinem Kollegen, Kolleginnen? Ist der Sinn der Firma einer, hinter dem ich stehe? Purpose? Oder geht es halt da nur irgendwie um Geld machen oder auf Kosten der Natur irgendwas, sich zu bereichern oder so? Das heißt, erstmal sich damit auseinanderzusetzen, wo setze ich eigentlich meine Energie ein? Und wenn ich dann festgestellt habe, ich stehe eigentlich gar nicht so dahinter in meiner Bude, wo ich gerade arbeite, Konzern oder was auch immer, dann gibt es den einen Weg zu sagen, ich kündige, ich gründe eine eigene Firma, mache einen Verein auf oder suche mir eine Firma, Verein, wo ich mehr aligned bin mit meinen Werten. Und ich kann aber auch sagen, ich bin jetzt halt gerade bei Nestle und arbeite da und kann sagen, hey, Nestle ist schon so einer der ganz Großen. Wenn ich jetzt die schaffe, diesen riesen Karren oder Kahn, also wie so ein Kreuzfahrtschiff oder Riesentanker, die sind ja auf Kurs. Und das ist ja Nestle auch. Wenn ich jetzt schaffe, die 1% vom Kurs abzubringen, nämlich auf einen nachhaltigeren, dann ist dieser 1%, was ist an Treibhausgasen, Wassereinsparung, weniger Plastikverschwendung und so weiter und so fort, kann eben um ein Vielfaches mehr sein als ein erfolgreiches Startup, Verein oder mein persönliches Engagement in meiner Freizeit für weniger Lebensmittelverschwendung oder dass das auch ein legitimer Weg ist aus meiner Sicht für einen Wandel. Gedanke. Nicht mein Weg. Mhm. Das heißt, ich möchte in einer Firma arbeiten, wo ich ganzheitlich dahinter stehe. Ja. Aber auch wenn Leute sagen zum Beispiel, ich brauche Strukturen, ich brauche Konzerne, die geben mir Sicherheit. Startup ist halt auch immer, wir waren auch in den letzten Jahren ein paar Mal kurz davor, wo ich nicht wusste, kann ich nächsten Monat die Gehälter zahlen. Mhm. Das heißt, das ist ein Rollercoaster, der zum Beispiel auch nicht für alle Leute etwas ist. So. Und wenn die mehr Sicherheit brauchen und sagen, hey, dann kann ich halt auch als Mensch in einem großen Konzern eine Veränderung vorantreiben. Ein Thema, ob das nun Plastik ist oder überhaupt Food Waste oder Nachhaltigkeit, kann das höher priorisieren, indem ich halt piekse in diesen Konzernstrukturen und die Leute motiviere, mit den richtigen Leuten spreche, damit sie dieses Thema auf der Agenda nach oben schieben. Und das hat, glaube ich, ein sehr legitimer Ansatz. Der andere ist natürlich dann zu sagen, ich gründe mein eigenes Ding, stehe da voll dahinter und fall vielleicht selber auch mal auf die Schnauze und lerne ganz viel. Und dann gibt es das private Leben. Und private Leben heißt, wir können alle essen, was wir wollen. Wir können alle kaufen, was wir wollen. Wir können durch die Welt jetten, wie wir wollen. Wir können alles machen. Wir können ökologischen Fußabdruck haben von 1000 Tonnen, um wieder zu den 2,5 Tonnen zu kommen, ja, die wir eigentlich ausstoßen dürften. Das ist unsere private Sache. Aber wenn wir dann schauen, wenn ich eben bewusst mich mehr mit meinem Konsum auseinandersetze, aber auch ja, wie viel blase ich sonst auf Mobilität etc. in die Luft, dann komme ich dazu, dass ich eben doch eine Verantwortung habe für die Treibhausgasbilanz. Und da kann man auf gebrauchte Lebensmittel, gerettete Lebensmittel wie bei Surplus zurückgreifen. Ich kann aber auch gebrauchte Bücher bei Medimobs kaufen. Ich kann auch in einen Umsonstladen gehen. Ich kann Dinge, die ich nicht mehr brauche, 10.000 Dinge im Haushalt haben wir. Die meisten davon brauchen wir nicht. Kann ich freisetzen, kann sie verschenken, kann sie auf eBay Kleinanzeigen verkaufen. Und natürlich für mich eben der größte Konsum ist letztendlich unsere Ernährung. Und da auch zu gucken, wie kann ich möglichst nachhaltig, das heißt möglichst pflanzlich mich zu ernähren. Damit, glaube ich, kann ich meinen ökologischen Fußabdruck am meisten reduzieren. Plus das Fliegen nicht vergessen, weil das verhagelt halt alle Ökobilanzen ganz schnell.
Was wäre, weil ich die Menschen neigen dazu, bequem zu sein, ihre eigene Komfortzone nicht zu verlassen. Mhm. Vielleicht stößt das Gedanken an, aber was wäre denn jetzt der einfachste Schritt, die einfachste Möglichkeit, um so wenig Bequemlichkeit wie möglich aufzugeben und trotzdem was Gutes zu tun. Mhm. Um einfach nur den ersten Schritt zu machen. Vielleicht löst es ja ein Dopaminlevel aus oder weiß nicht, macht das vielleicht glücklich. Mhm. Was hast du für einen Vorschlag, um loszulegen?
Genau, ohne, auch das ist ganz wichtig, immer nur das tun, wo ich vom Herzen dahinter stehe und was ich gerne tue. Also wenn jetzt jemand sich vegan ernährt, weil er sagt, der Raphael hat da erzählt, das verbraucht ein bisschen Treibhausgase, eigentlich würde ich schon die ganze Zeit gerne Fleisch essen, dann ist lieber ab und zu Fleisch, muss ja auch nicht dogmatisch sein und kann sagen, ich bin Flexi-Veganer. Und dann nehme ich halt, hey, ab und zu mal aushäusig oder wenn Oma gekocht hat, esse ich auch mal Fleisch. Das heißt, muss alles nicht schwarz-weiß. Es gibt nicht die, die nachhaltig sind und die nicht. Wir sind alle unnachhaltig und manche beschäftigen sich mehr bewusst mit dem Thema oder andere unbewusst. Und das heißt, glaube ich, wo man anfangen kann, ist zum Beispiel zu Hause Ökostrom, ein Öko-Bankkonto, weil ja auch das Geld, was ich anlege oder was einfach nur da auf dem Konto ist, das arbeitet ja. Und das arbeitet in der Regel so, dass es am meisten Kapital für dich bringt. Und meistens sind es heute noch Geldanlagen, die viel Geld bringen, wo ich vielleicht von den Werten nicht dahinter stehe. Fängt mit Atomstrom an, kann aber auch Rüstungsindustrie sein, kann Kinderarbeit sein, Umweltzerstörung, die eben durch das Geld, was ich da bewusst oder unbewusst angelegt habe, für mich arbeitet, aber entgegen meiner Vision für eine bessere Welt.
Das wird einem ja meistens nicht gesagt, weil man denkt ja, wenn ich das Geld auf dem Konto habe, dann liegt das in so einer Art digitalen Bankfach und wartet, bis ich es abholen will. Mhm. Ist ja nicht der Fakt. Das wird ja einer Bank gegeben und die Bank macht damit mehr Geld.
Also investiert es in geht, Firmen,
genau,
Fonds, Leitgeld etc. Es arbeitet das Geld, was du da anlegst, kann auch eine Lebensversicherung sein, damit du möglichst viele Zinsen bekommst, also die Bank, und kriegst dann auch noch was davon ab.
Ja.
Und dann kann ich weitergehen und sagen, hey, Lebensmittel, kaufe ich vielleicht mal die Sachen, die nicht mehr ganz so frisch aussehen im Supermarkt, oder was rabattiert ist, also was kurz vorm MHD schon steht. Ich kann aber auch sagen, Kleider, warum brauche ich nur Unterhosen und Socken vielleicht, den Rest gibt's ja an frisch, also ziemlich neuer Kleidung noch, die aber schon gebraucht ist und diesen Hülle und Fülle gibt. Und so eben weitermachen mit Elektronik, Mobilität auch. Brauche ich wirklich ein Auto? Kann ich es teilen? Muss ich wirklich den Flug machen oder kann ich vielleicht mit dem Zug fahren? Oder gibt es da ja auch ein tolles Erlebnis, was ein bisschen näher dran ist, ohne einmal um die Welt zu jetten? Ich, wie gesagt, habe da lange die Augen vor verschlossen und bin durch die Welt gejettet.
Muss nicht immer Madrid sein. Es geht auch Bottrop. Schaut euch da die Stadt einfach mal an. Ist nett.
Ja. Ja, oder Italien mit dem Nachtzug. Jetzt geht's mit den Nachtzügen los. Das wird richtig cool die nächsten Jahre. Ah, ja. In alle großen Städte von Deutschland aus kann man dann in andere europäische Metropolen fahren und einfach schlafen und am nächsten Tag kommt man an. Ist leider alles viel teurer noch.
Ja.
Das ist ja auch wieder die Krux. Der Flug kostet weniger als der Zug. Im Schnitt so nach Mallorca sind es 4 bis 8 Mal kostet es mehr, wenn man mit dem Zug und Fähre fährt. Mhm. Ja, und ansonsten glaube ich einfach mit Freude versuchen, Schritt für Schritt nachhaltiger zu leben und sich mit diesen verschiedenen Dingen auch auseinanderzusetzen. Und durch dieses Bewusstsein kommt dann auch eine freiwillige, aus einer intrinsischen, also inneren Motivation heraus, eine Änderung vorzunehmen in seinem Leben und damit den ökologischen Fußabdruck zu senken, noch mehr Menschen zu sensibilisieren, weil ich muss ja jetzt nicht immer so die vegane Flagge da schwenken, weil ich einfach nur mich so ernähre oder gebrauchte Kleider trage oder so. Die Leute bekommen sie mit oder fragen mal irgendwann nach und dann ist man schon wieder auch ein Vorbild und inspiriert andere Menschen, dass man gar nicht glücklich sein muss, dass man gar nicht sich irgendwas Neues kaufen muss, um glücklich zu sein, sondern man kann das auch ohne neue Dinge sein oder mit weniger neuen Dingen, weil man auf Vorhandenes besser zurückgreift.
Ich würde dich jetzt, also nachdem ich ein paar Eindrücke von dir habe und ich glaube, wenn jetzt Menschen sehen einen Menschen und öffnen eine Schublade und packen die Person rein. Und ich glaube, wenn die meisten Menschen von dir hören oder von den Dokus von damals, dann würden sie vermutlich sagen, Punk oder Hippie. Mhm. Ne? Aber ich glaube, du bist ein Workaholic. Also ich glaube, dass du hast Firmen gegründet, Systeme erschaffen, die Leuten übertragen. Wie viel arbeitest du am, also wie sieht so ein Tagesablauf bei dir aus?
Ja, also früher war es schlimmer, das Workaholic sein. Vor allem Geldstreik habe ich eher so 80, 90 Stunden die Woche gemacht. Mittlerweile sind es so 60, 70 Stunden. Und ich will aber tendenziell mehr so auf 40 kommen.
Ja.
Und wie ein Tag aussieht, morgens früh aufstehen, 6:30, 6:45, mit den Kindern sein, Frühstück vorbereiten, Pausebrot zubereiten, die zur Schule bringen, und dann ich schaff's nicht jeden Tag, aber ich versuche dann 10 Minuten Sport zu machen.
10 Minuten?
Podcast oder meistens Audiobücher. Ja, 10 Minuten, immerhin. Also für mich ist es schon, es geht eher quasi, ist ja so wie Welt retten. Das ist auch kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das heißt, ja, lange. Und habe ich auch aber auch erst in den letzten Jahren, ich war vorher immer so im Hustle-Mode, dass ich gar nicht mir Zeit geschenkt habe. Und für mich heißt auch Sport machen, ist ja, da schenke ich mir ganz egoistisch Zeit und nehme mir Zeit für mich und meinen Körper.
Was ist das für ein Sport? Was macht man in 10 Minuten?
Was ich da immer mache, immer das Gleiche. Das ist, weiß ich gar nicht, wie die Sachen heißen, aber halt
von. Gib der Sache einen Namen.
Genau, also ich kann mal was vormachen.
Ja,
also
Leute, das ist jetzt quasi für alle, die wieder zugeschaltet haben. Die können jetzt hier noch einen Live-Aerobic-Kurs mitnehmen.
Hampelmann.
Jawohl.
Eine ganz einfache Sache. Dann Liegestütz quasi, aber so, eng, nicht auf, so, auf sondern Brust. Eng. Ja, so drei. Und dann vorne springen, hochspringen, weiß nicht, wie es heißt.
Froschsprünge.
Ja. Dann so an der Seite liegen, den hier machen.
Ist das eine Dehnübung dann?
Ja, du liegst quasi, du hast, spannst schon alles an, weil hier ist ja der Boden.
Ah, ja.
Und dann machst du so,
ja.
Das andersrum, dann einfach so, auch wieder Muskel, dann den
Planking
hier.
Planking war das, glaube ich, und das ist quasi Knie hochziehen,
genau.
Aber im Liegen,
ja.
Ne? Also Bauchtraining.
Dann das andere ist Bergsteiger, glaube ich, da ja. Machst du dann quasi so, also auch so liegend,
ja.
Und ziehst dich so nach vorne.
Ja. Das sind, glaube ich, Eigengewichtsübungen.
Okay.
Also ich habe gerade ein neues Trainingsbuch. Die meisten, die gerade zuschauen, werden sehen, es hat Erfolge erzielt ohne Ende. Nennt sich Trainieren wie im Knast. Und da übt man mit so Eigengewichts. Aber ich weiß, in Hamburg habe ich ja viel gegessen und so. Es muss weitergehen. Ja. Deswegen finde ich das gut, wenn man so einen Tagesablauf hat. Und ich merke es ja selber. Ich bin jetzt auch irgendwie bei den 80, 90 Stunden. Mhm. Und diese Optimierung von Leuten, die einfach sehr viel arbeiten und aber trotzdem gucken, dass sie alles unter Kontrolle haben. Mhm. Und dann fängst du an, so einen Tagesablauf zu optimieren. 10 Minuten Sport, aber jeden Tag und ist sehr effektiv, reicht vollkommen aus, bin ich mir sicher.
Ja.
Wobei, du machst dann ja, wenn du nur ein paar Pausen zwischen den Übungen machst, dann könntest du natürlich auch mal auf 20, 30 Minuten hochgehen.
Nee, das ist 10 Minuten. Also ich will so, dass ich eigentlich schwitze nach den 10 Minuten, dann gehe ich duschen.
Ja.
Oh, du wolltest noch was sagen?
Nein. Okay. Ich will die Geschichte weiterhören.
Genau, duschen, kalt duschen,
oh.
Also absolut volle Kanne, ist der absolute Super-Hack für alle, die irgendwie gesund bleiben wollen. Vegane Ernährung, positive Gedanken, ausgewogen sich ernähren und kalt duschen.
Ich habe das mal versucht. Ich wollte, ich möchte ganz gerne zu YouTube-Formaten noch mehr starten, wo ich quasi Leute mal so auf so Therapien mitnehme, ne? Mal 3 Wochen Saftkur.
Wow.
Bis ich Aggressionslevel 2000 habe. Und ich habe auch mal angefangen, es war noch in der alten Wohnung, mit dem Kaltduschen. Und habe das gefilmt, so wie es mir geht damit. Hier wäre es nicht möglich, weil hier sind die Leitungen im Winter so eiskalt, dass es ein Eisbad ähnelt. Also wirklich
Wind. Noch besser.
Also ist ja so, dass wenn du morgens aufstehst und oftmals belohnst du dich bereits mit dem Knopf Schlummertaste. Das ist ja schon die erste Belohnung am Morgen, die du dir einheimst, die aber aus biologischer Sicht das eines der schlimmsten Dinge ist, die du machen kannst. Schlummern musst mehrfach, weil es bringt dich wieder zurück in so eine Schlafphase, aus der du dich dann wieder selber rausziehst. Und danach belohnst du dich noch mit einer warmen Dusche. Also was macht das für deine Psyche und für dein Unterbewusstsein, wenn du dich ständig belohnst? Und danach, nachdem du die warme Dusche hattest, belohnst du dich mit einem Kaffee. Also du hast noch nichts geleistet, kommst aus dem warmen Bett und jetzt belohnst du dich 3-mal oder 4-mal, umso öfter du drauf drückst. Also da merkst du schon, du und dieses Kaltduschen ist quasi eine eigene disziplinare Maßnahme, um zu sagen, ich entscheide mich gegen meinen inneren Schweinhund, der sagt, warm duschen, warm duschen, warm duschen. Und du sagst, nee, jetzt machen wir mal den anderen Weg, den schlagen wir jetzt ein. Und das hilft dir im Leben Disziplin aufzubauen und zu sagen, nee, jetzt gehe ich mal früher ins Bett, nee, jetzt trinke ich mal keinen Alkohol, nee, jetzt esse ich vielleicht mal irgendwie ein Salätchen oder sowas. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend, aber kalt duschen ist mein absoluter Horror. Mhm.
Ja, also ich kann es auf jeden Fall nur sehr empfehlen, das regelmäßig zu tun. Ich habe es jetzt seit 3 Jahren ziemlich straight durchgezogen.
3 Jahre?
Aha. Ja, ich bin nur 3-mal an Corona erkrankt und beim 3. Mal ist es mir erst beim Test aufgefallen.
Ja.
Das heißt, die ersten 2 Male waren ein bisschen unangenehmer. Und sonst bin ich aber wirklich zum Glück einfach gesund geblieben. Mir ging es mal an einem Tag nicht so gut. Aber ich glaube, dass das schon damit zu tun hat. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien drüber.
Tatsächlich, ja.
Das heißt, wenn Mann oder Frau sich gesund verhalten möchte, dann gehört diese kalte Dusche, das muss auch nicht 5 Minuten sein, sondern ich mache es immer so 1-2 Minuten, dann kurz warm und dann nochmal kalt.
Ach so, das ist also quasi so Foltermethoden-mäßig.
Das ist dann die Belohnung ist dann, wow, so richtig
krass. Und dann geht's aber gleich wieder runter.
Genau, und dann einfach nochmal kalt abduschen. Das ist ja wie Sauna, das tut ja auch gut dem Körper. Und dann auch aber richtig schön kalt, das ist einfach super für den Körper.
Für die Herzgefäße ist es, glaube ich, gut, weil die wieder quasi die ziehen sich zusammen, gehen auseinander, ist gut gegen Herzinfarkt, damit das nicht verstopft, also quasi wie so Venentraining, ne, sagt man.
Wim Hof, also wer jetzt irgendwie mehr wissen will, Wim Hof ist so der Crack, der weltweit viele Menschen, glaube ich, zum Kaltduschen gebracht hat und Eisbaden und Co.
Ja.
Der macht das halt dann auch 1 Stunde im kalten Wasser, sowas habe ich noch nicht gemacht, aber ich bin schon mal in den kalten See gesprungen, habe mich da ein paar Minuten aufgehalten, das ist schon sehr spannend, da kribbelt's dann auf einmal.
Ja.
Überall, genau, aber danach versuche ich dann eine Meditation zu machen, auch nochmal so 10 Minuten, also.
Also wie viel, also es ist 1 Stunde, die du dir quasi morgens
ungefähr. Ich gönne mir dann quasi 10 Minuten Sport, 10 Minuten Dusche, bis ich angezogen bin, nochmal so 1/2 Stunde, Was ich aber auch erst in den letzten Jahren entwickelt habe, diese Selbstliebe. Ja. Ich dachte mir immer, hey, die Welt ist ja am Abrauchen. Ich muss so viel tun, wie ich nur kann. Und habe aber nicht darauf geachtet, dass ich auch selbst mir Liebe schenken muss. Ja. Damit ich zum einen, weil es ein Marathon ist, kein Sprint, ich ja auch gesund bleiben möchte und auch in Zukunft mich einsetzen möchte für die Erde, aber auch zu spüren, hey, das ist gut, sich selbst Liebe zu schenken, Aufmerksamkeit, Zeit für sich, damit ich möglichst viel Liebe und Energie der Welt schenken kann. Mhm. Und das habe ich vorher so selbstkasteiungmäßig nicht hinbekommen und mir nicht gegönnt. Also für mich ist diese kalte Dusche, die Meditation, das ist wirklich ein Geschenk, was ich mir mache. Erstmal, wie du sagst, Belohnung. Yeah. Ich belohne mich schon mal, bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten, mit Zeit für mich.
Fühlst du dich gestresst?
Zum Glück nicht mehr so doll. Also es gab schon Zeiten, wo ich auch sehr gestresst war in den Corona-Jahren mit der Firma.
Und das auch wahrscheinlich mit nach Hause genommen hast.
Ja, ich war Homeoffice auch hauptsächlich, war zu Hause, habe versucht natürlich möglichst wenig irgendwie Kinder und Frau das abfärben zu lassen.
Ja.
Aber ich war nicht so entspannt und so mit so einem Urvertrauen. Ich hatte das schon immer, aber es gab immer wieder so, ja, wie so kleine Teufelchen-Gedanken, die mir auch durch den Kopf gegangen sind. Und das hat mich auch auf jeden Fall belastet. Und jetzt bin ich aber so seit letztem Jahr, hat da so ein Switch stattgefunden, dass ich jetzt einfach sehr dankbar bin fürs Leben. Du wirkst
wie ein sehr entspannter Mensch.
Ja.
Ein glücklicher, entspannter Mensch.
Auf jeden Fall glücklich.
Bist du glücklich?
Auch super glücklich, super dankbar. Und neulich hat mir jemand gesagt, ganz spannend, vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass es geht nicht darum, dass du glücklich bist und dann bist du dankbar. Sondern eigentlich ist es andersrum. Du bist dankbar und deswegen bist du glücklich.
Da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, als um jetzt keine lange Pause entstehen zu lassen, aber ich, ja.
Ja,
ich bin glaube ich noch ein bisschen in der Findungsphase, was das angeht, und deswegen finde ich diese Morgenroutine nicht schlecht und ziehst das jeden Morgen durch, auch den...
Nee, ich schaff's nicht jeden Morgen, auch da wieder. Manchmal sind es Termine, dann schaffe ich es nicht, dann stehe ich auch nicht um 5.30 Uhr auf und mache das irgendwie vorher, sondern manchmal klappt es halt nicht, aber das ist so mein Idealprogramm, was ich so 3 bis 4 Mal die Woche schaffe. Am Wochenende meistens auch nicht, weil da bin ich mit Familie und dann nehme ich mir die Zeit lieber für die Familie, aber es tut mir auch gut, alleine zu Hause zu sein, Kinder in der Schule. Meine Frau ist Erzieherin, Kindergärtnerin, und ja, dann habe ich da so mein eigenes Reich und kann mir erstmal, wie gesagt, was Gutes tun. Und dann sitze ich in Meetings, viel digital, aber auch natürlich vor Ort Besuche, mit Investorinnen sprechen, mit der Presse sprechen, mit meinem Team sprechen, Management, One-on-Ones.
Ist das bei dir in der Firma oder ist das immer woanders?
Naja, unsere Firma...
Also bewegst du dich viel?
Ist ja, zumindest in Berlin, ja. War ich ja auch mit neuen Bewerberinnen spreche, die möchte ja auch Personen kennenlernen, Meetings, wichtige Meetings.
Aber die besuchst du ja nicht bei sich zu Hause, die kommen ja wahrscheinlich dann eher zu Sörblass.
Genau, oder halt irgendwo in der Nähe, auf so zwischen, wo die Person lebt und wo ich lebe oder so.
Ja.
Also auch nicht immer nur Firma. Und da habe ich natürlich auch Pitching-Events, also wo ich Sörblass vorstelle als Investmentmöglichkeit oder auch mal einen Vortrag mache. Und
Jetzt wahrscheinlich warst du gerade bei der Grünen Woche.
Tatsächlich war ich da nicht. Also hätte gut gepasst und will ich auch irgendwann wieder sein, aber das war dieses Jahr mit der Crowdinvesting-Kampagne war sehr viel los, dass ich leider nicht so, ich suche jetzt einen Co-CEO, also einen Co-Geschäftsführerin, einen Menschen, der komplementär zu mir ist. Das heißt, ich bin nicht so gut zum Beispiel im Planung, Organisation, Leadership und das, was da an Visionen, Strategien so da ist, das runterzubrechen, nachzuverfolgen, zu implementieren, so Innenministerinnen da sein, da bin ich nicht ganz so gut. Und ich glaube, dass da mit jemand, der da eben Skills hat, die ich nicht so habe, ich noch mehr in meine Stärke kommen kann, wo ich dann mehr auf so einer grünen Woche rumtanzen kann und mich noch mehr mit Investorinnen, weil wir brauchen ja noch viel mehr Millionen, um noch mehr Impact zu schaffen, auseinandersetzen kann, so wie mit Stakeholdern, Partnerfirmen etc. Und jemand da ist, aber der wirklich auch schon mal was hochskaliert hat, sich auskennt, und da sind wir gerade auf der Suche. Das wird, glaube ich, der Firma mir sehr gut tun.
Also die Bewerbungsphase ist offen, ne? Wenn ihr das jetzt hört und seht, dann einfach auch mal nett in die DMs sliden und mal kurz eine kleine Bewerbung da lassen und dann ist gut, ne? Dann können wir mal gucken, ob da was dabei ist von euch, ob ihr euch qualifiziert. Und was können wir, das heißt, der Tag, Meetings, und abends um 18 Uhr lässt du...
Genau, meistens versuche ich wirklich um 18 Uhr oder 18.30 Uhr mich dann der Familie zu widmen. Am Nachmittag habe ich schon versucht, weniger Meetings zu haben, sodass ich auch die Kinder empfangen kann. Ja. Die hole ich dann nicht ab von der Schule, die kommen eigenständig nach Hause, wohnen in der Nähe von der Schule.
Ja.
Und dann da wenigstens so einen kleinen Moment von, wie geht's, oder vielleicht mal einen Apfel schneiden oder so.
Apfel schneiden?
Apfel, naja, dass die was essen halt, so ein bisschen, man sollte ja mehrmals am Tag Obst essen, habe ich zum Beispiel
gehört. Apple a day.
Genau, ja, und dann gibt's morgens was und dann nachmittags oder auch mal Nüsse oder einfach kurz da sein so, und am Mittwoch nehme ich mir immer frei für die Kinder, das schaffe ich auch meistens.
Den ganzen Tag?
Nee, das wäre sehr schön, aber die sind ja sowieso nur nachmittags da.
Heute,
heute ist Donnerstag, glaube ich.
Gestern hast du einen freien Tag gehabt?
Nee, gestern hat es leider nicht geklappt. Aber es klappt so zu 90-95%. Ich hatte ein bisschen Zeit mir genommen und dann ist es nochmal am Freitag, wo ich mir Zeit nehme.
Ja.
Und versucht es aber am Mittwoch, sagen wir mal schön, in der Mitte der Woche, so ab 15, 16 Uhr bin ich da mit den Kindern und backe, koche, kaufe was ein oder gehe mal jemanden besuchen, spielen, etc. Also da, das ist immer... ganz großes Geschenk. Eben auch da wieder. Letztendlich tue ich mir selbst den größten Gefallen, wenn ich Zeit mir nehme. Wir haben ja alle die gleiche Zeit. Das heißt auch die Eigenverantwortung wieder. Nicht nur zu sagen, ja, das arme Leben, ich kann mir ja nichts. Das hat mir meine Frau wieder geholfen. Auch zu sagen, hey, mach das doch mal. Und habe ich dann auch irgendwann implementiert in meinem Kalender. Ist da generell ein Blocker. Außer es gibt halt ganz wichtige Dinge, da muss ich mal reinschieben.
Samstag, Sonntag ist bei dir Wochenende?
Samstag, Sonntag habe ich auch in den letzten Jahren angefangen, zum Wochenende zu machen. Ja, das war früher anders und jetzt habe ich es, ja, so zu 90% schaffe ich das. Ich mache zwischendurch, ob ich auf Toilette sitze oder selbst beim Lüften, habe ich mein Handy dabei und arbeite in Anführungsstrichen. Also ich habe da noch nicht so, und das ist auch ein nächstes Ziel, den Sonntag wirklich als Detox, Sonntag, Digital Detox, nichts mit Medien zu tun haben, einzuführen. Da habe ich auch noch große Lust drauf, aber schafft es noch nicht so ganz. Auch wieder eine Disziplinsache, arbeite da aber dieses Jahr drauf hin. Und manchmal gibt es natürlich auch Wochenenden, wo ich arbeite muss, weil eine Präsentation fertig sein muss, irgendwas geliefert werden muss für Investoren oder irgendwelche Menschen, die was von uns wollen, und dann gibt's natürlich auch ja wieder Vorträge, irgendwelche Kurse, Seminare, Treffen oder so, die dann auch aufs Wochenende fallen. Aber da für mich zum Glück meine Arbeit mich sehr erfüllt, ist das jetzt für mich auch alles nicht so schlimm. Aber ich habe auch festgestellt, genau, ich könnte auch 100 Stunden arbeiten. Ich glaube, dass ich dann aber am Ende noch mehr bewirken kann, wenn ich langfristig auch glücklich bin mit diesem Gesamtzusammenspiel von Privatem, Familie, Zeit für mich selber und Arbeit. Dass das so ein gutes, so ein bisschen wie so ein Regenbogen, dass es nicht so einfarbig wird. Und dass das wichtig ist, da so ein gutes Kombo-Paket zu haben, was mich erfüllt, wo ich glücklich bin und wo ich auch immer Energie habe, immer gut gelaunt mit allen Menschen zusammenzukommen, um langfristigen Atem auch zu haben für diese große Aufgabe, die wir, glaube ich, alle haben auf der Erde, unser Verhalten zu verändern und versuchen gemeinsam jetzt als Menschheit 8 Milliarden zusammenzuwachsen und zu sagen, gemeinsam können wir mehr erreichen und letztendlich diese große Klimakrise, kann man jetzt sagen, ist die Sonne oder irgendwelche Leute glauben, die Reports stimmen da nicht und so und wir Menschen können das Klima gar nicht verändern, aber jetzt nehmen wir mal an, ja, wir sind die, die Klimawandel vor allem verursachen, dass das auch, glaube ich, eine unglaublich große Chance ist, für uns als Menschheit zusammenzuwachsen, weil wir ja bisher in Stämmen gedacht haben.
Und jetzt einen großen gemeinsamen Feind haben.
Genau, und der Feind ist aber letztendlich in uns und wir verbinden uns jetzt aber auch gegen diesen Feind und können gemeinsam, glaube ich, jetzt auch gerade KI, super spannend, also künstliche Intelligenz und Technologien ermöglichen neue Technologien, dass wir jetzt als Team zusammenarbeiten müssen. Wir sind alle im gleichen Boot auf Mutter Erde drauf. Wenn wir zusammenhalten, dann können wir dieses 1,5 Grad Ziel, obwohl es gerade total abwegig ist, dass wir es überhaupt schaffen, können wir das, glaube ich, in Wirklichkeit werden lassen und damit, ja, vielleicht auch, manchmal ist es ja so, dass durch so einen äußeren Feind auch ein Zusammenhalt entstehen kann. Und wir als Menschen haben uns seit Jahrtausenden immer bekriegt, was total bescheuert ist, machen wir heute noch. Das
hat man ja schon bei Independence Day gesehen, ne? Wenn die Aliens mal kommen, dann stehen wir alle geeint da.
Genau.
Der Alien ist aber jetzt, das Alien ist halt jetzt gerade das,
it's within us.
Also, das Klimaziel, was wir erreichen müssen. So ist es. Was können wir von dir bald sehen, erwarten? Wo soll die Reise hingehen? Mhm. Hast du irgendwas, wo man dich bald sieht? Wo man, willst du noch irgendwann grüßen?
Naja, oder? Bei Wilde 7 oder wie hieß das? Wild gegen 7.
Rafa, wir müssen zumindest den Titel drauf haben, sonst kann ich dich da nicht reinschleusen.
Sorry, dann schneidest du das raus.
7 vs. Wild.
7 vs. Wild. Mein Bruder hat mir davon erzählt, hey, das ist total spannend.
Es ist super spannend. Ich weiß nicht, das ist wie Dschungelcamp, nur in real. Ich weiß auch nicht, warum ich das so liebe. Und vor allem die Folgen sind super lang und auch nicht genial geschnitten. Aber das ist wirklich eine geile Sache. Ich weiß nicht, warum das so ein Hype hat. Aber ich weiß nicht, ob es weitergeht.
Ja.
Also nächstes Jahr 7 vs. Wild, Rafa ist dabei. Ansonsten, man kann auf Surplus gehen und einkaufen.
Kann von zu Hause ganz bequem
mitretten. Ganz Deutschland?
Deutschlandweit ab 40 Euro versandkostenfrei. Ja. Und man kann dabei Gutes tun und Geld sparen.
Okay, und sieht man dich bald mal wieder irgendwo anders, außer bei 7 vs. Wild?
Ja, bestimmt. Wenn Ochsenknechts, glaube ich, wird es noch mal
ja,
sein.
Das kann sein, ja.
Und dann haben wir da noch ein paar Sachen. Am 2.5. ist der Deutsche Tag der Lebensmittelverschwendung und da werden wir wahrscheinlich mit dem stärksten Mann Deutschlands einen LKW ziehen.
Markus Rühl, meine Damen und Herren. Ist es Markus Rühl?
Nee, in dem Fall ist es Patrick Baboumian.
Noch nie gehört.
Ja, kennst du Game Changer?
Nee. Ah, doch.
Moment. Ist es Game Changer?
Ist es die Doku?
Ja, so Netflix, ja. Game Changer, also Arnold Schwarzenegger ist dabei.
Dass die sich vegan ernähren.
Genau,
und ja.
Der ernährt sich halt seit 11 Jahren vegan und kann so 500 Kilo transportieren, ja, zum Beispiel und einen LKW ziehen und ein Auto umwerfen.
Ist das der sagt, die Leute, die sich von Fleisch ernähren, also quasi um stark zu sein, die haben noch nie einen Ochsen gesehen, weil ein Ochse ist richtig stark, aber der frisst ja den ganzen Tag kein Fleisch.
So wie ein Gorilla.
Krass, ja, genau. Ja, also ja. Die stärksten Tiere sind oftmals keine Fleischfresser.
Ja, das sind wirklich meistens Pflanzenfresser. Das kann gut sein, dass das zu ihm passt, ja. Also auf jeden Fall ein Mensch mit einem ganz großen Herz und der möchte sich jetzt auch einsetzen für Lebensmittelwertschätzung und da wollen wir gemeinsam ja wahrscheinlich auch einen Media-Stunt machen, sodass dann, die wollen ja dann immer Futter, die Medien, an diesen Tagen.
Ja.
Und dass man denen irgendein Bild gibt, was sie auch gut verkaufen können, also was sie irgendwie dann ihrem Chefredakteur, Redakteurin vorstehen, ja. Hey, guck mal, das ist eine coole Story.
Ja.
Und damit wieder Aufmerksamkeit schaffen, weil darum geht's immer noch. Die meisten Menschen wissen noch gar nicht, wie viel Lebensmittel verschwendet werden und wie wir alle damit zusammenhängen und die Gesellschaft weiter sensibilisieren und empowern, Teil der Lösung zu sein.
Super. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuhören, fürs Einschalten. Lieber Rafa, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Der Podcast hat wirklich Überlänge. Mal schauen, ich würde das ganz gerne nochmal wiederholen, weil ich glaube, wir haben noch viele Themen, die wir noch nicht mal besprochen haben.
Ja.
Sehr, sehr spannende Geschichte. Es war vor allem für mich ein Fest, dazuzuhören. Ich hoffe, euch da draußen geht's genauso und vielleicht schaffen wir es mal, bei Rafa vorbeizuschauen, bei Surplus direkt. Mhm. Vielleicht nehme ich einfach mal einen Kameramann mit, wenn du da Lust drauf hast und dann schauen wir mal vorbei, wie das Ganze funktionieren könnte, wie es funktioniert. Und ansonsten, vergesst nicht, eine kleine Bewertung dazulassen. Es ist ganz einfach. Like den Podcast, schaut bei Rafa vorbei und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Gute Ciao. Danke, Rafa, dass du da warst.
Danke dir, Tim. Danke fürs Zuschalten und hört auf euer Herz und dann volle Energie fließen lassen.
Danke. Tschüssi.